redet, ist nicht tot.
Willkommen zur ersten Kombüse 2016. Es ist eine kleine Kochschule, so haben wir es irgendwann mal genannt, aber mittlerweile ist es ja, ist halt eine Kombüse und Sven Menke ist wieder dabei. Hallo Sven.
Genau. Hi Holger.
Ist es eigentlich immer noch eine Kochschule?
Ja,
man lernt was. Also ich lerne jedes Mal was.
Und doch, ich denke schon, dass man hier das eine oder andere, vor allen Dingen praktische lernen kann. Es geht ja bei uns weniger so um die komplette hintergründige Theorie, als eher um das, was du dann nachher praktisch in der Küche auch wirklich anwenden kannst.
Ich habe was Neues Praktisches in der Küche, beziehungsweise in der Küche was Neues in der praktischen Anwendung, also in der Anwendung. In der
Praxis. Eine Drohne.
Genau. Ich habe jetzt eine Küchendrohne.
Mit der fliegst du umgekehrt in das Eiweiß hinein und dann schlägt sie das für dich auf.
Genau, ich habe einen automatischen Eiweißdenaturierer. Ich habe ein Sous-Vide-Gar-Gerät.
Oh.
Und zwar ist es ein Tauchsieder, ein verkapselter Tauchsieder mit Bluetooth und Umwälzpumpe, den du in jeden beliebigen Topf klemmen kannst mit so einer Klammer. Ist sogar höhenverstellbar, sodass du auch schmale Töpfe, breite Töpfe und so nehmen kannst.
Mhm.
Und das Ding hält halt die Wassertemperatur konstant, indem es den Tauchsieder tauchsieden lässt und per Umwälzpumpe das Wasser halt die ganze Zeit rotieren lässt, dass auch nicht irgendwie an unterschiedlichen Stellen im Topf unterschiedliche Wassertemperaturen sind. Und damit habe ich Onsen-Ei gemacht. Das ist einfach Ei in seiner Schale, also tust halt einfach normale Eier rein. Das habe ich in Ermangelung eines Vakuumiergerätes getan. Eine Freundin von mir hatte Onsen-Ei gemacht, hatte darüber gebloggt, ist so Foodbloggerin. Und ich dachte, oh, dann kann ich das ja auch mal ausprobieren. Ich dachte, man bräuchte immer einen Vakuumierer. Und weil mir irgendwann mal jemand ein Vakuumiergerät versprochen hat und ich zu doof war, mich hinreichend zu melden, hatte ich halt die ganze Zeit keins. Mittlerweile habe ich mir dann eins gekauft, um mich dann zu ärgern, dass ich zu doof war, nicht das Geschenkte, aber okay. Man brauchte kein Vakuumiergerät, sondern man konnte die Eier einfach so in den Topf legen. Und dann dachte ich mir, ach, dann packe ich den Scheiß jetzt mal aus, weil so schwer kann das ja nicht sein. Hab halt eingestellt, irgendwie 63 Grad, noch 50 Minuten. Und davon wurde das Ei dann, hatte eine interessante Konsistenz, sag ich mal. Also es war ziemlich glibberig, womit ich nicht so ein Problem hatte. Das Eiweiß war noch sehr glibberig, das Eigelb etwas weniger glibberig. Dann habe ich das Ganze nochmal mit, ich glaube, eine Stunde bei 1,25 ausprobiert. Da war das Eiweiß dann immer noch glibberig. Also so glibberig, dass Menschen es nicht essen wollen. Ich habe es gegessen, ich habe es nicht so Probleme. Man kann das dann auch nochmal mischen hinterher. Und das Eigelb aber hatte eine Konsistenz wie warme Nutella. Also wie Nutella auf Temperatur. Und das fand ich richtig geil.
Das mag ich ja auch bei Spiegeleiern sehr gerne. Ne? Also aber nicht das Eiweiß labberig, aber das Eigelb, wenn das so warm rausläuft und den Toast voll, ja, wenn der Toast sich daran vollsaugt, so genau diese Konsistenz stelle ich mir da jetzt so gerade drunter vor. Trifft's das? Oder?
Nee, die nicht. Das wäre ja flüssig. Also nicht wie warme Nutella, sondern wie Nutella auf Zimmertemperatur. Also dieses
zähe
Cremigkeit.
Ah, wow.
Also das war noch, also ne, also flüssig kann ja jeder, aber das war wirklich krass. Und jetzt überlege ich halt, das Ganze in einen Beutel zu tun, also mal 10 Eier zu trennen, nur die Eigelbs in einen Beutel zu tun. Die Eigelbs in einen Beutel zu tun und dann mal in diesen Sous-Vide-Garer zu schmeißen. Wobei ich da jetzt nicht weiß, wie ich das mit Kerntemperatur und Zeit und so mache. Das heißt, da müsste ich dann ziemlich viel experimentieren und ständig 10 Eier verbrauchen, was jetzt auch nicht das Problem ist, weil wir haben ja genug Massentierhaltung, da fallen ja genug Eier hinten raus.
Ja, und mit den Eiern kannst du ja, ich sag mal, wenn es nix wird, kannst du es zur Not ja doch noch braten.
Stimmt, geil, ein Omelett nur aus Eigelb. Das ist halt so anti-amerikanisch, ne? Also, weil die Amerikaner machen das ja immer nur mit Eiweiß. Die haben
echt?
Da so ein Cholesterin, ja, die haben da so, die spinnen doch da so ein bisschen, die haben doch so ein Hygiene- und Ernährungsfimmel.
Ja.
Und haben halt so viel Angst vor Cholesterin, dass sie Eigelb weglassen, weil irgendwer mal irgendwo hingeschrieben hat, da wäre Cholesterin drin.
Super, ne? Idioten.
Ja, es gibt doch mittlerweile, irgendwo habe ich dann auch gelesen, das ist gar nicht so. Also, naja.
Ja, das kann man, glaube ich, immer nicht so genau sagen. Aber vorstellen kann ich es mir.
Und dann habe ich ein Roastbeef versucht, was auch ganz hervorragend geworden ist. Also habe mir echt ein schönes Stück geholt, so 6 Zentimeter dick ungefähr. Und um da die richtige Kerntemperatur zu erreichen, weil darum geht's bei diesem Sous-Vide-Ding, also du vakuumierst es vermutlich, damit kein Wasser drankommt.
Auch?
Auch.
Auch. Was passiert denn, wenn du es nicht vakuumierst? Du hast Luft drumherum.
Ja.
Und Luft leitet sehr schlecht die Temperatur.
Ah.
Das heißt, das Ganze wäre ja wahrscheinlich einfach nicht durchführbar.
Ja.
Ne, du brauchst ja einen direkten Kontakt möglichst. Da du das mit dem Wasser aber nicht willst, weil, das haben wir ja in der Süppchenkochen-Folge gelernt, Wasser auslaugt, brauchst du einen Schutz drumherum. Es sei denn, du würdest das jetzt in Brühe machen, was wahrscheinlich für deine Sous-Vide-Pumpe dann auch nicht ganz so toll wäre.
Stimmt, die könnte dann versotten irgendwie.
Genau, ja, versottete Sous-Vide-Pumpe.
Versottetes Ei à la Holgi.
Es hat natürlich noch andere Gründe. Erstmal, du kannst jetzt in den Beutel, in den Vakuumbeutel natürlich super Gewürze mit reinbringen oder Kräuter oder ja, Söschen, irgendwelche Marinaden, die dann nochmal richtig schön ans Fleisch ran ja gedrückt werden.
Genau.
Ja, das Ganze zieht ein bisschen besser durch.
Habe ich dann auch gemacht. Ich habe halt einfach so Marinade, noch nicht mal so ein bisschen Olivenöl, Pfeffer, Salz, Rosmarin und damit das Fleisch schön eingerieben.
Ja, ach, herrlich.
Beutel vakuumiert. Und dann hast du allerdings das, dann dauert's halt echt, ne, weil du willst halt das Fleisch innen drin, also in der Mitte, die richtige Temperatur, also die Temperatur, die das Wasser hat, und das dauert anscheinend ewig,
ja.
Bis das einmal so durchgesickert, also die Temperatur durchgesickert ist, sodass die Kerntemperatur, ich glaube, es waren 53 oder 57 Grad, die ich genommen habe, das hat dann 3,5 Stunden gedauert, um's Medium zu kriegen. Aber war super. Danach, also nimmst du es dann aus dem Beutel, haust dann deine Marinade oder deine, was auch immer da dran ist, kannst du dann ein bisschen abwischen. Und dann nochmal so in die Pfanne, habe ich so eine Anleitung im Internet gelesen, dass es ruhig raucht. Mach das Küchenfenster auf und lass es rauchen. Du willst nämlich so schnell wie möglich außen diese Röstaromen. Du willst halt so schnell wie möglich, dass sich die Poren verschließen.
Wobei wir das wissen mit den Poren.
Ja, ich weiß.
Weißt du auch, warum du das dann so schnell wie möglich möchtest?
Damit es nicht weiter gart nach innen.
Genau, weil damit es
wirklich
geht
nur eine ganz dünne Schicht außen.
Ja. Richtig, es geht ja im Grunde genommen beim Sous-Vide-Gang geht's darum, die vormals Kerntemperatur, es hieß ja früher Kerntemperatur, weil es halt nur im Kern war, ja. Beim Sous-Vide-Gang hat ja das ganze Stück nachher diese Kerntemperatur. Das heißt, während so ein in der Pfanne gebratenes Steak eher einen Farbverlauf hat, hast du nachher beim Sous-Vide-Garn und beim anschließenden Anbraten, hast du eine sehr starke Trennung. Du hast außen eine dünne, knusprige, krosse, gebräunte Schicht und der Rest ist ja komplett in der Farbe, wie dein Steak früher nur im Kern hatte. Darum geht's ja.
Jo.
Und das ist auch noch so ein Punkt, warum du das einvakuumierst. Das Fleisch soll ja möglichst saftig bleiben.
Ja.
So, und dadurch, dass du darum herum die Tüte hast, das Vakuum, kann ja gar nicht so viel Saft rauslaufen. Ne, der Platz ist ja beschränkt in dem Beutel. Mhm. Das heißt, das Ganze, ich weiß nicht, ob es nachher auch wieder ein Stück weit ins Fleisch reingeht, aber es kann auf jeden Fall nicht ganz so viel auslaufen. Und das, was du dann nachher im Beutel hast,
das gibt ein super Sösken.
Ja, genau.
Ja.
Da ist ja, das ist ja, ja, komplett purer Geschmack, wo vor allen Dingen auch keine Flüssigkeit,
unverwässert, ne?
Ja, genau. Und vor allen Dingen auch von der Menge. Es wird ja nicht weniger durch zum Beispiel Verdampfen beim Braten.
Mhm.
Ne, der Bratenfond, den du nachher in der Pfanne hast, der entschwindet ja durch die Luft, durch ja Verdunstung im Endeffekt ist es ja. Dadurch, dass er sich halt in den gasförmigen Zustand geführt wird. Und das hast du dabei halt nicht. Und jetzt hast du natürlich, wenn du jetzt überlegst, du machst einen Braten im Ofen, sagen wir 180 Grad, so einen Nackenbraten, keine Ahnung, 1,5 Kilo, 1 bis 2 bis 3 Stunden. Also sagen wir mal, bei 1,5 Kilo sind es vielleicht 1,5 bis 2 Stunden. Das ist ja auch schon relativ lang. Und wenn du jetzt überlegst, dass du beim Sous-Vide-Gang nur ein Drittel der Temperatur nimmst, dann ist Sous-Vide-Gang trotzdem ziemlich effektiv, wenn du überlegst, dass es nicht unbedingt dreimal so lange braucht, bis dein Stück Fleisch fertig gegart ist. Ne?
Mhm.
Weil ja das Wasser im Gegensatz auch zu Luft. Luft ist ja
Isolator, darum macht man ja auch Doppelscheiben, also ne, wie heißt es hier? Also Isolierverglasung mit Luft dazwischen.
Nee, ist da nicht Vakuum. Nee, Vakuum ist da nicht zwischen, ne?
Ich glaube nicht, dann das wäre, glaube ich, ein bisschen kacke.
Ja.
Luft reicht ja, Luft isoliert ja so lange, wie sie sich nicht bewegt. Und das kriegst du ja hin, dass im Fenster die Luft sich nicht bewegt.
Genau. Was auf jeden Fall, um mal eine Zahl zu nennen, Luft leitet 15 Mal schlechter die Temperatur als Wasser.
Ah.
Das weiß ich noch damals aus Knopfhoff, da gab es nämlich ein Experiment mit Spinat.
Mhm.
Oder mit irgendwas anderem, was auftauen sollte an der Luft und im Wasser. Und das war 15 Mal schneller im Wasser. Erdbeeren, genau, Erdbeeren waren es.
Ah.
Und deshalb kannst du das aber trotzdem relativ effektiv bei dieser niedrigen Temperatur machen. Stell dir das Ganze mal mit Luft vor, es wird nicht funktionieren. Ja, das.
Na, du müsstest die Luft so sehr erhitzen, dass überhaupt was ankommt, dass du überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hast, was ankommt. Das hast du ja sowieso nicht. Du, ne? Und dann hast
richtig.
Du am besten noch einen Umluftherd. Ja.
Ja, musst du dann ja auch schon. Und dann bei dieser niedrigen Temperatur, die ja im Idealfall auf jeden Fall niedriger ist als beim normalen Umluftgarn, hast du natürlich extrem viel Feuchtigkeitsverlust durch die Verdunstung.
Ja. Ne? Das heißt, du willst, wenn, dann willst du es in so ein, wie heißen die Dinger, Konvektomaten schieben, ne?
Naja, ein Konvektomat ist da ja jetzt auch nicht viel besser, weil der macht ja im Grunde genommen auch nichts anderes als einen Ofen.
Aber mit Dampf.
Wenn du möchtest. Also du kannst auch in einem Konvektomaten ganz normal braten.
Ach so.
Du kannst
das wäre extra für Dampf. Ja, okay.
Ja, du kannst auch komplett nur dämpfen. Und du kannst natürlich auch jede beliebige Kombination daraus machen. Hast aber wieder den Nachteil, Dampf ist Wasser, also in dem Fall ist es
stimmt, jetzt halt Wasser. Verwässert ist schon wieder.
Richtig. Und du hast halt wieder nicht exakt das Ergebnis, was du mit Sous-Vide bekommen kannst.
Mhm.
Was mir eben gerade noch einfällt, als du es sagtest, eine Konsistenz wie zimmerwarme Nutella.
Ja.
Wie machst du denn das ein? Machst du das herzhaft? Also würzt du das irgendwie mit Salz oder so?
Ich habe dann hinterher Salz und Pfeffer dran gemacht. Ja.
Könntest du ja am Anfang vielleicht auch mit ein bisschen Vanillezucker oder so verrühren.
Stimmt.
Und dann hast du ja quasi
Vanilleei.
Ja, du sagtest
Onsen-Ei. Alle denken, oh geil, Vanilleeis. Nee.
Ei. Du sagtest Onsen-Ei.
Ja.
Ist das japanisch oder chinesisch?
Japanisch.
Ja, japanische Nutella, ne?
Stimmt, japanische Nutella. Ja, der Japaner, der hat ja keine Nüsse, der hat ja nur Eier. Jetzt fällt mir auch gerade auf, was das für ein Satz war.
Ja. Aber okay. Ja, aber ich denke, das kann wirklich sehr gut schmecken, wenn du das so ein bisschen ins Süßen
machst. Super. Naja, jedenfalls geht es ja um die Kerntemperatur, habe ich dann gelernt auf meiner Recherchereise durchs Internet, um Sous Vide zu verstehen, jedenfalls halbwegs zu verstehen oder eine Anleitung zu kriegen, wie ich das benutze und warum zu verstehen, warum ich das so mache.
Mhm.
Es geht um die Kerntemperatur.
Genau.
Und dann dachte ich, ja, dann geht's halt bei jedem dämlichen Braten auch um die Kerntemperatur. Das heißt, ich brauche ein Bratenthermometer. Was mir dann dankenswerterweise jemand von der Amazon-Wunschliste geschenkt hat kürzlich.
Oh, welches hast du?
Ich habe es noch nicht ausprobieren können. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich müsste in die Küche gehen.
Was ist? Ja, wie sieht das Ding denn aus?
Das ist halt so ein digitales aus Plastik mit einem Fühler, den du dann so durch das Ding durchziehst.
Also der Fühler ist schon dran.
Das ist eine Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann. Also, es ist tatsächlich noch in seinem Kartönchen. Ich habe es noch nicht benutzt. Das heißt, darum liegt es noch in seinem normalen Kartönchen darum.
Ja gut, dann kannst du ja das nächste Mal davon berichten. Ich habe hier nämlich ein Mini-K. Das ist ein Digitalthermometer Typ K für alle Typ K-Fühler mit Miniaturstecker, was immer das auch heißt. Kennengelernt habe ich das Ding bei uns in einer Firma, wo wir dann halt Werkzeuge mitmessen, wie heiß die sind. Und das Schöne an dem Ding ist, das hat halt einen Temperaturbereich von minus 64 bis 1370 Grad.
1370?
So, ja.
Ich weiß jetzt, wie meins heißt. Meins heißt ThermoPro TP4.
Ja, da, ja. Weißt du denn jetzt, ob das eine austauschbare Spitze hat?
Das, ja, hat es. Also der Fühler ist ansteckbar. Also da ist so ein...
Das ist nämlich gut, weil es gibt ja unterschiedliche Fühler. Und wenn du... jetzt ernsthaft irgendwie da einsteigen willst und ein bisschen was mit einem Temperaturmesser machen willst, dann ist es gut, wenn du die Option offen hältst, verschiedene Spitzen zu nehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Einstechspitze extra schmal eben für solche Sachen wie Fleisch sehr gut geeignet. Da ist der Temperaturbereich dann auch nicht bis 1370 Grad. Das Gerät kann halt diese Temperaturen hier exakt messen. Ich glaube, ich guck mal gerade nach, genau, eine Auflösung von 0,1 Grad. Gut, das ist für die Küche jetzt nicht ganz so wichtig. Aber die Genauigkeit ist hier schon interessant, das ist nämlich plus minus 1 Grad Celsius. Ne, und gerade wenn du so ins Sous-Vide gehst, in exakte Kerntemperaturen, dann möchtest du eine möglichst exakte Messung haben.
Ja.
Und hierfür gibt's dann zum Beispiel auch Oberflächenmesser. Das heißt, du hast einen Stab, unten ist ein kleines Plättchen dran und dieses Plättchen drückst du halt auf die Oberfläche und kannst dann die Temperatur einer Oberfläche bestimmen. Mhm. Was zum Beispiel für Pfannen sehr gut ist oder was vielleicht beim Sous-Vide-Garn, da du ja nicht immer in das in die Tüte reinstechen kannst, dann hättest du das Vakuumieren ja auch sparen können, da vielleicht auch nochmal ein Weg ist, am Beutel was zu messen.
Wobei, das ist eigentlich egal, also weil das es gart ja nicht weiter. Also du, ne, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt 54 Grad Temperatur haben in meinem Sous-Vide-Wasser, hab da das Fleisch drin liegen, ist ja letztlich egal, ob es 2 Stunden drin liegt oder ob es 8 Stunden drin liegt. Hauptsache, die Temperatur wird erreicht in der Mitte.
Ja, das ist richtig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel von deinem Ei ausgehst, das Ei in der Schale braucht natürlich länger als das Ei im Beutel, weil der Durchmesser nachher ein ganz anderer ist.
Mhm.
Ja, 10 Eier im Beutel, das ist halt nicht sonderlich dick. Und ich denke, da kannst du mit der Oberflächenmessung dann schon schnell zu einem guten Ergebnis kommen. Also ja, es ist nicht schlimm, wenn es länger drinne bleibt, aber du willst es ja nicht eine Stunde drinne lassen, wenn es vielleicht nur
20 Minuten 20 braucht.
Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt. Ne? Vielleicht brauchst du auch nur eine Viertelstunde, weil es so flach ist. Das ist ja auch gut möglich. Aber das, um das nochmal zu sagen, das finde ich halt schön, wenn ich, oder das war der Grund, warum ich mir das hier gewünscht habe. Damit bin ich dann halt auch wieder frei, alle möglichen Sachen zu messen.
Mhm. Ne?
Vor allen Dingen auch längere Kabel anzuschließen, wenn ich zum Beispiel im Ofen was messen will, wenn ich zum Beispiel im Grill was messen will oder halt auch, wenn ich in einem anderen Hobbybereich was messen will. Ne? Sei es in einer Werkstatt oder in einem Ofen oder was auch immer.
Lässt man das eigentlich die ganze Zeit drin stecken? Also ich brate mein Stück Fleisch an, pack das in den Backofen, stecke ich dann direkt dieses Thermometer da rein und lass es drin?
Wenn dein Thermometer das mitmacht, würde ich das ruhig machen, weil du dann nicht immer ein neues Loch schaffst, wo du dann wieder den Messstab rausziehst, wo dann der Fleischsaft raustreten würde.
Ja. Der Draht ist hitzebeständig und hält eine Temperatur von bis zu 380 Grad.
Ja, dann kannst du drin stecken lassen.
Alles klar.
Was ich ja auch witzig finde, ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt auch noch das Problem hatte. Induktion und digitale Messgeräte. Wenn du zum Beispiel einen Topf mit Wasser aufstellst und du möchtest, oder überhaupt Flüssigkeit, und du möchtest die Temperatur messen und hältst so ein Billo digitales Messgerät rein, dann geht das aus.
Kann ich mir gut vorstellen, ja klar, weil so viel Magnetfeld
drumherum genau. ist. Ja. Und sobald du es halt runternimmst, kannst es messen, aber dann ist ja auch die Messung nicht mehr exakt, weil dann halt der Energienachschub aufhört und du dann nicht weißt, wie heiß war es denn jetzt auf der und der Stufe. Das fiel mir jetzt gerade nur noch ein. Aber eigentlich wollten wir ja heute
über Schnitzel reden.
Genau, über fettige Flüssigkeiten sprechen.
Fettige Flüssigkeiten.
Oder ölhaltige Flüssigkeiten, in denen wir paniertes Tier zubereiten.
Grundsätzlich paniertes Tier? Also, weil Schnitzel muss ja nicht paniert sein.
Ja, da kommen wir zu einer meiner Lieblingsbezeichnungen in der Gastronomie, das Wort Natur.
Schnitzel, Natur.
Haben
Sie auch Kunstschnitzel?
Also ich habe.
Nee, Kultur, das Gegenteil von Natur ist Kultur. Also
ach so, Kulturschnitzel.
Kulturschnitzel. Ein ganz guter Name für einen Laden, so Kulturschnitzel.
Ja, ich habe im Ernst.
Dann in so komischen Formen immer ausgeschnitten. Und, Entschuldigung, bitte.
Ich habe ja noch nie hier, also ich habe hier auf dem Dorf und auf dem Weg zur Arbeit ja schon sehr viele Tiere gesehen. Hm. Ich habe noch nie in freier Natur einen Schnitzel über den Zaun hüpfen sehen.
Und das ist über immer den so, Zaun hängen.
Ja, und das ist immer das, woran ich denken muss, wenn da irgendwo Natur steht. Das kommt nicht in der Natur vor. Das Schnitzel an für sich existiert in freier Natur nicht. Ich finde das ist jetzt vielleicht meiner Verschrobenheit zuzuschreiben, aber ich finde das eine...
Ist es ganz sicher, aber es ist tatsächlich ein Problem. Das ist eine Bezeichnung für also nicht weiter behandelt oder weiterverarbeitet, ist halt wirklich ein Problem. Ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, in Wien, in einem China-Restaurant hatte ich das mal. Da gab's halt Ente süß-sauer, Ente kross, Ente mit Nüssen, weiß ich nicht was, und Ente trocken.
Trocken.
Ist halt, ne? Ente Natur, ja, nee, lassen wir, ja. Machen Sie mal die Federn ab.
Ja, vor allem dem Chinesen traust du es ja auch noch zu.
Genau, der Chines, das weiß man ja.
Ja, der Chines lässt die Federn dran und der Japaner hat keine Eier.
Genau. Ach, herrlich. Ja, nee, aber das, ja, die Bezeichnung ist schwierig. Aber gut, dann einigen wir uns auf, wie nennen wir denn unser Schnitzel, das nicht paniert ist?
Für mich im Endeffekt gibt's kein Schnitzel, was nicht paniert ist. Das ist so, weißt du?
Ich kenne weder rechts noch links, für mich gibt's nur, ja.
Was ist denn der Grund, warum man ein Schnitzel unpaniert essen sollte? Das kann doch nur aus diesem bescheuerten Gesundheitsgedanken hervorkommen.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil das Stück Fleisch, boah, ein gutes Stück Fleisch
ist. Dann esse ich ein Steak. Ernsthaft. Nenn es dünnes Steak, Minutensteak, keine Ahnung.
Schweinesteak.
Ja, aber der Unterschied zwischen einem Schweinesteak und einem Schnitzel ist ja nicht nur die Panade.
Deshalb, sondern?
Schnitzel kommt ja vom Schneiden von ich weiß nicht, ob es aus dem Wort Scheibe stammt, aber im Grunde genommen geschnetzeltes ist ja auch
ja.
Fein geschnitten. Und Schnitzel schneidest du halt sehr dünn. Und ein sehr dünnes Fleisch lässt sich sehr schwierig nur in ein vernünftiges Steak verarbeiten. Es ist möglich, es ist auch möglich, ein sehr dünnes Stück Schweinelachs in ein sehr saftiges Stück Fleisch zuzubereiten. Machst du im Haushalt aber nicht und wird in der Gastronomie auch nicht gemacht, weil es halt schwierig ist und sehr viel Qualm beinhaltet. Also ein Steak ist immer etwas dicker, damit du es halt vernünftig zubereiten kannst und weil du halt diese Fleisches, das ist halt der pure Genuss am Fleisch.
Ja.
Ja. Beim Schnitzel ist, sage ich mal, das Fleisch vielleicht 50% des Ganzen.
Also und der Rest ist Panade?
Ja. Und Panade ist auch kein Schimpfwort, was man denken könnte, wenn man schlechte Schnitzel isst, ja. So,
ja, genau.
Panade ist eigentlich das Beste an dem Ganzen. Ist genauso wie ein Filet Wellington, ja. Niemand braucht das Filet da drinne. Also
was ist denn essen. Ein Filet Wellington?
Ein Filet Wellington ist ein Rinderfilet. Das wird scharf angebraten, dann wird es gewürzt, dann kommt je nachdem ein bisschen Senf drumrum. Senf finde ich immer ganz schön. Dann machst du eine Pilzmasse, eine Düchselmasse heißt das. Das sind gebratene Pilze und Zwiebeln und Kräuter und das Ganze wird sehr fein gehackt. Herkömmlich machst du es so, oder ja, früher hast du es so gemacht, dass du Schweinenetz genommen hast. Das ist ein dünnes Fettgewebe aus, ich glaube, um Schweinemagen liegt das. Darauf streichst du die Pilzmasse, legst das Rinderfilet da drauf und rollst das Ganze auf. Und dann kommt das Ganze in Blätterteig und wird nachher fertig gebacken. Ein absolut klasse Essen, sehr häufig anstatt mit Rinderfilet mit Schweinefilet gemacht, einfach weil es günstiger ist, ist aber trotzdem hervorragendes Essen. Sollte man unbedingt mal probieren. Aber im Endeffekt brauchst du danach das Fleisch nicht drinne, weil der Blätterteig mit den Pilzen und dem ganzen Fleisch
da drinne,
das ist ja eigentlich schon das Geile. Beim Schnitzel, die Panade ist halt geschmacklich sehr wichtig. Die ist aber auch vom Mouthfeeling, also vom Mundgefühl, von der sogenannten Musik des Essens auch extrem wichtig. Mouthfeeling, das ist, wie fühlt sich etwas im Mund an? Und zwar nicht nur einfach, wenn ich es im Mund habe, sondern auch, wenn ich drauf rumkaue. Und das macht ganz viel von einem Genuss aus. Wenn ich mir die Industrie zum Beispiel angucke, da wird lange dran gearbeitet, dass der Keks das richtige Mouthfeeling hat.
Ja.
Ja. Wenn Keks zu weich ist, du aber eigentlich einen knusprigen Keks haben möchtest, ja, ich sag mal einen Mürbeteig-Keks, ja, dann ist das nicht, dann ist da eine Differenz zwischen dem, was du in deiner Vorstellung hast und wie es sich nachher wirklich anfühlt. Ja. Das heißt, der Keks muss das richtige Mouthfeeling haben. Genauso muss, was habe ich denn noch als Beispiel? Wenn du eine Suppe hast, eine Cremesuppe, und die fühlt sich schleimig an, ja, ist das auch sehr unangenehm zu essen, obwohl der Geschmack der Suppe sehr, sehr gut sein könnte.
Mhm.
Ja, das heißt, da ist dann auch wieder die Konsistenz ganz wichtig. Und beim Schnitzel macht das halt sehr viel aus, weil das Schnitzel halt zum Großteil auch aus Panade besteht.
Mhm.
Weißt du denn, wofür die Panade noch da ist?
Um die Poren zu verschließen.
Was hast du
denn mit Weiß ich nicht. Ich mache das, um dich fertig zu machen.
Mich kannst du damit nicht fertig machen. Es ist ja auch noch gar nicht so lange im Volks- oder in der Breite bekannt, dass Fleisch keine Poren hat. Und ich habe auch lange diesen Satz zitiert, damit sich die Poren schließen, weil ich es halt so gelernt habe.
Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür die Panade ist, damit das Fleisch nicht austrocknet.
Genau. Und warum trocknet das Fleisch nicht aus, wenn da eine Panade drumrum ist?
Naja, weil die Panade, das Fleisch, ich vermute mal, die schließt das schon luftdicht ab, oder? Schließt sie luftdicht ab?
Das weiß ich nicht, könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, je nachdem, wie
du gemessen paniert hast. Genau, wenn du so siehst, wie das teilweise Blasen wirft, wenn du schlecht paniert hast, scheint da tatsächlich irgendwie.
Oh, nee, Blasenwerfen hat nichts mit schlecht paniert zu tun.
Oh, nicht?
Nee. Das wäre jetzt eine goldene Überleitung, wenn sie gekünstelt wäre, aber ich finde das so schön, wie natürlich das aus dir herauskommt.
Ja.
Also die Panade, auf die Blasen kommen wir auf jeden Fall noch. Die Panade ist dafür da, um das Fleisch vor der hohen Hitze zu schützen. Fleisch ist erst ab einer gewissen Temperatur saftig und zart und bleibt es auch nur bis zu einer gewissen Temperatur.
Mhm.
Wenn du rohes Fleisch isst, ich sag mal, ein Carpaccio wirst du ja auch schon gegessen haben, dann hat das was für eine Konsistenz?
Naja, das Carpaccio, das ist eigentlich eher zart, weil es geschnitten ist, oder?
Genau. Wenn du ein Stück Fleisch aber dicker schneidest, dann kannst du das eigentlich nicht kauen.
Dann wird es ziemlich zäh, ja.
Ja, das
außer es ist ein Filet, ein Rinderfilet, das irgendwie so rare gebraten ist.
Nee, wir reden jetzt noch gar nicht von Braten, wir reden wirklich nur von rohem Fleisch.
Ja.
Mhm. Das gibt nämlich nicht nach, das ist wie Gummi.
Mhm.
Ja. Also müssen wir das Fleisch erst auf eine gewisse Temperatur erhitzen, damit das Bindegewebe zum Beispiel nachgibt. Ja.
Mhm.
Dass das Ganze überhaupt für uns kaubar wird. Was übrigens einer der Gründe ist, warum wir Fleisch garen. Das andere wäre zum Beispiel auch Hygiene.
Mhm.
Ja, ganz wichtig. Und natürlich auch Geschmacksentwicklung.
So. Röstaromen.
Genau. Die haben wir beim Schnitzel jetzt nicht am Fleisch, die haben wir höchstens an der Panade. Aber wir haben sehr viel Saftigkeit in dem Fleisch. Und zwar haben wir eine dünne Scheibe Fleisch. Dünn heißt, die Temperatur zieht sehr schnell durch. Das haben wir ja eben beim Sous-Vide schon besprochen. Wenn du ein ganzes Ei hast, das ist vom Durchmesser her natürlich wesentlich dicker als 10 Eigelb in einer Tüte.
Ja.
Weil das sehr flach ist. Jetzt können wir das vergleichen mit einem Stück Braten und einer sehr dünnen Scheibe Schnitzel. Da zieht die Temperatur sehr schnell durch. So, jetzt ein Schnitzel kochen wir nicht. Wir wollen, dass es knusprig wird. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall schon mal Öl und wollen nachher aber auch kein Öl unnötigerweise in der Panade haben. Ja, nichts ist schlimmer als unnötiges Öl im Essen.
Mhm.
Kennst du das? Bratkartoffeln auf dem Teller und das schwimmt in Öl.
Ja,
ist ekelhaft.
Na? Ich bestelle auch ungern Bratkartoffeln, wenn ich nicht am Nachbartisch gesehen habe, wie die aussehen.
Ja, es ist echt nichts Tolles an. Oder Pilz. Es gibt ja Leute, die braten Pilze und schaffen es, die mit dem kompletten Öl zu servieren. Ich meine, gut, bei den Spaniern macht das Ganze Sinn als Tapas. Ja, aber in der normalen Küche, wenn du gebratene Pilze hast und du kriegst da wirklich, hast danach Pfifferlinge auf einem Ölfilm, ist es echt ekelhaft, weil das Öl schmeckt ja nicht. Na, das ist eigentlich nur Ballast. So, wir wollen also eine möglichst hohe Temperatur dem Schnitzel zuführen, damit es möglichst schnell gar ist. Wir müssen es aber vor dieser Temperatur auch wieder beschützen. Weil wenn das Fleisch zu heiß wird, dann wird es trocken. Also hat der Mensch sich die Panade einfallen lassen, die packt er nämlich zwischen.
Wenn es zu lang zu heiß wird, oder?
Naja, das Schnitzel muss ja gar nicht lange heiß werden, weil es sehr dünn ist. Der Punkt ist, ich führe jetzt dem Schnitzel, sag ich mal, 180, einfach nur, um eine Zahl zu sagen, 180 Grad von außen zu. Mhm. Ist das Schnitzel jetzt 2,5 Zentimeter dick, braucht es viel länger für die 180 Grad, um in die Mitte des Schnitzels zu kommen.
Ja.
Führe ich einem Schnitzel von einem halben Zentimeter Stärke 180 Grad zu, geht es wesentlich schneller, dass diese Temperatur bis zum Kern gekommen ist. Das heißt, die Zeit ist hier jetzt gar nicht so der Faktor, sondern erstmal die hohe Temperatur. Im Endeffekt hast du natürlich recht. Je länger ich einem Stück Fleisch hohe Temperaturen zukommen lasse, umso trockener und zäher wird das Ganze. Ja, aber lange Zeit, das hört sich so nach nach Bratenzeit an, Stunde anderthalb im Ofen. Ne? Es geht hier aber auch wirklich schon um, ein paar Sekunden ist jetzt vielleicht übertrieben beim Schnitzel, aber im Bereich von unter einer Minute. Ja, da reden wir jetzt davon. So, das heißt, wir panieren ein Schnitzel, damit es schön saftig bleibt, damit wir ein Hitzeschild gegen die hohe Hitze haben und damit Panade ordentlich gart, brauchen wir Fett. Wenn du jetzt eine Panade oder ein Schnitzel so in eine trockene Teflonpfanne packst, dann wird da nichts von. Ja, weil wir haben das ja schon mal besprochen, warum wir überhaupt Öl zum Braten nehmen. Öl erhöht ja die Kontaktfläche. Einfach die Pfanne ist jetzt nicht ganz gerade, das Fleisch ist nicht ganz gerade, jetzt kippen wir Öl da hinzu und die Temperatur wird schneller ans Fleisch geführt. Luft leitet schlecht, Öl leitet gut, genauso wie Wasser.
Leitet Öl besser als Wasser? Also Fett besser?
Nein, Öl leitet schlechter. Deshalb braucht Fleisch mit Fett, mit einem hohen Fettanteil auch länger, um gar zu werden, als ein mageres Stück Fleisch. Und ich muss mal gerade eine Sekunde. Und um nochmal auf die Oberfläche zu sprechen zu kommen, wenn wir uns so einen Schnitzel angucken und das schon nicht eben ist, wenn wir uns jetzt so eine Panade angucken, das ist ja wie ein Mondkrater, ja, da ist ja viel Luft drin. Da brauchen wir dann natürlich wieder eine Flüssigkeit und beim Braten ist es halt Öl. Jetzt streiten sich seit jeher die Geister, was denn die richtige Menge ist und wo drinnen man denn so ein Schnitzel brät, / frittiert. Also ich mache es immer so, ich nehme sehr viel Öl für das Schnitzel. Dann höre ich immer, oh nein, ich will ja nicht nur Öl essen. Du kannst doch auch weniger Öl nehmen. Ja, aber weißt du, das Schnitzel saugt halt auch nur so viel Öl auf, wie das Schnitzel kann. Dem Schnitzel ist da relativ egal, wie viel Fett in der Pfanne ist. Wenn ich jetzt in einem oder in 3 Litern ein Schnitzel brate, ist das dem Schnitzel egal. Das saugt so viel Fett auf, wie es kann. Und wenn ich mit zu wenig Fett gare, dann kann die Panade auch gar nicht knusprig werden. Ja, also ich kann nicht einfach einen Esslöffel Öl in eine Pfanne tun und dann versuchen, meinen Schnitzel da drin zu braten. Das funktioniert nicht. Weshalb ich gerne viel Öl nehme, ist, dass wenn das Öl heiß ist, es auch lange diese Temperatur hält. Meist mache ich mehr als ein Schnitzel. Wir sind ja teilweise hier, wenn wir zu viert sind, sag ich mal, jeder kriegt 2 kleine Schnitzel, hast du schon mal 8 Schnitzel. Und wenn du jetzt 8 Schnitzel in so heißes Fett reintust, dann sinkt natürlich die Temperatur sehr schnell ab. Und dann braucht es wieder Zeit, bis es nachgeheizt ist. In der Zeit ist die Temperatur ungewiss.
Ja.
Und das möchte ich nicht. Und ein Punkt ist, wenn Öl heiß ist, ist es flüssiger, als wenn es kalt ist. Das kennst du mit Sicherheit auch vom Auto. Ja. Das ist ja auch was, was du sehr gut beobachten kannst, wenn du eine Pfanne oder einen Topf mit Öl befüllst und das erhitzt, dann siehst du da immer so Fäden drin rum schwimmen. Ja, das ist einfach die Viskositätsveränderung des Öls.
Ah, okay.
So, und damit ich nachher auf dem Teller auch nicht so viel unnötiges Öl habe, nehme ich einen Schnitzel oder auch Bratkartoffeln nicht aus der kalten, sondern aus der heißen Pfanne, damit das Öl möglichst heiß ist und möglichst gut abtropfen kann.
Wieso sollte man das denn auch aus einer kalten
Naja, wenn du jetzt, um auf die Gastronomie zu kommen, du machst deine Bratkartoffeln. Bratkartoffeln brauchen relativ lange.
Mhm.
Ein Stück Fleisch braucht relativ kurze Zeit.
Ach so, also, dann machst du die Bratkartoffeln, stellst die erstmal weg und
genau, die können nämlich,
okay, verstehe.
Die können nämlich einen Augenblick stehen bleiben, ohne dass sie qualitativ schlechter werden. Ne? Ein Steak kannst du nicht da einfach irgendwo stehen lassen, das wird ja schneller trocken.
Ja.
Und vom Timing her ist es halt so in der Gastronomie viel, viel einfacher. So, und wenn du dann aber vergisst, die Kartoffeln nochmal richtig heiß zu machen, also es geht nicht darum, dass die Kartoffeln zu kalt sind, es geht darum, dass das Fett zu kalt ist, ja, dann beförderst du einfach viel zu viel Fett mit auf den Teller.
Mhm.
Und beim Schnitzel mache ich es dann, aber bei Bratkartoffeln mache ich es nicht, aber beim Schnitzel mache ich es auf jeden Fall, dass ich das dann auch nochmal auf Küchenkrepp lege. Das machst du einmal, dann siehst du, wie viel Fett da rauskommt, und dann machst du das immer wieder, weil, wie gesagt, das ist kein Öl, was wir mitessen wollen. Ich rede jetzt nicht von der Kruste oder von der dicken Fettschicht auf einem Schweinebraten. Die will man ja mitessen, im Zweifelsfall, weil sie gut schmeckt.
Ja.
Manche essen das nicht, ich esse es sehr gerne. Aber Öl, das ist halt nur Mittel zum Zweck. In dem Fall, ne? So. Und ich mache dann zum Beispiel auch immer nur ein Schnitzel auf einmal in einen Topf oder eine Pfanne rein und habe das
Topf.
Ach, ja, ich nehme
frittiertechnisch sozusagen.
Genau. Also im Grunde genommen brate ich meine Schnitzel nicht, ich frittiere sie.
Okay.
Ja. Mhm. Wie gesagt, einfach.
Was für ein Öl nimmst du da?
Ich nehme ganz normales Rapsöl. Ich nehme eigentlich für alles Rapsöl, wo ich das Öl nicht in einem Salat zum Beispiel mit essen will. Im Salat nehme ich dann gerne ein Olivenöl. Also
wo es nicht um Geschmack.
Genau.
Ich dachte, wegen der recht hohen Temperaturen, die du dann da hast. Nee,
du brauchst ja gar nicht so hohe Temperaturen.
Ach so.
Also, ob ich jetzt brate oder da frittiere, das macht sich gar nicht so viel. Geh auf 160, 170, 180 Grad, da qualmt das nicht.
Mhm.
Ne? Und ich schmeiß dann halt ein Schnitzel rein. Und das ist ultraschnell gar. A, weil ich so eine hohe Temperatur habe. B, weil die Temperatur kaum absacken kann, weil das Öl halt so viel Temperatur hat. Das heißt, ich kann es auch wieder sehr schnell rausnehmen. Das Öl ist sehr heiß, es tropft sehr schön ab. Und ich bin ganz sicher, meine dünne Scheibe Fleisch ist super saftig und ist gar. Ja, und ich habe keine Angst, dass meine Panade verbrennt, weil ich nicht extrem hohe Temperaturen fahren muss, weil ich Angst haben muss, dass das Öl wieder abkühlt und die Schnitzel dann da drinnen, ja, kochen ist es nicht wirklich, aber eher drinnen blubbern, als dass sie braten.
Ja.
Mhm. Jetzt gibt's, das hatten wir eben schon mit dem Panieren, mit dem Welligen. Das ist kein Qualitätsmangel und das ist auch so ein Punkt, warum ich dafür tendiere, solche Schnitzel eher zu frittieren. Das Ganze nennt man Soufflieren. Das heißt
Soufflieren.
Genau, was da passiert.
Mhm.
Also die Panade bei einem Schnitzel besteht, oder ein Schnitzel überhaupt, besteht ja aus dem Fleisch, dem Gewürz, aus Mehl, aus Ei und aus Semmelbröseln. Diese Schicht Ei, die sorgt ja dafür, dass die Semmelbrösel überhaupt an dem Fleisch haften.
Ja.
Und damit diese Eimasse besser am Fleisch haftet, haben wir vorher ein bisschen Mehl dran gemacht. Das heißt, wir wälzen das Schnitzel einmal in Mehl, klopfen es ab, weil wir wollen nicht unnötig viel Mehl dran haben, ziehen es dann durch Ei und dann durch die Semmelbrösel und drücken es dann leicht an.
Mhm.
So, jetzt kannst du dir das auch richtig bildlich vorstellen, diese drei Schichten Panade.
Nehme ich eigentlich das ganze Ei oder nur ein Eigelb oder nur ein Eiweiß?
Naja, im praktischen Fall nimmst du eigentlich immer nur das Eiweiß, weil du das Eigelb für viel mehr Sachen verwenden kannst. Mhm. Im Alltag nimmst du meist komplett beides, weil du dann ein Ei gerade aufschlägst.
Mhm. Na? Das ist nämlich, was macht man dann mit dem überschüssigen Ei? Eigelb ist ja klar, Zuckerei. Ne? Ja, aber Beispiel. Was machst du mit überschüssigem Ei? Das frage ich mich dann oft, weil da denke ich dann immer so, hm. Und ich habe es auch schon mal geschafft, das dann einfach in Ausguss zu kippen und dann heiß Wasser drauf.
Ja. Es
ist Flock.
Genau. Nee, also zum Panieren reicht absolut Eiweiß.
Okay, naja, super. Ne? Dann gibt's immer Zuckerei und Panade.
Genau. Zuckerei. Wobei das Eigelb natürlich einen guten Geschmack mit dran bringt. Ne? Also Eigelb ja. Hat ja wirklich viel Geschmack. Mhm. Du kannst natürlich mit dem Eigelb auch super deine Hollandaise aufschlagen. Jetzt kommt nämlich bald wieder die Spargel, ja bald, nach Ostern irgendwann fängt es an, die Spargelzeit. Da brauchst du wieder Hollandaise. Da hast du das Eigelb für die Soße und anschließend das Eiweiß für das Kalbsschnitzel.
Mhm.
So, jetzt haben wir diese drei Schichten Panade um das Fleisch. Und das Ei, also Ei, wenn Ei warm wird, ich sag mal von Eierstich kennst du das vielleicht,
ja.
Der wird so ein bisschen
Na, das stockt.
Ja, das stockt, aber es bildet auch Bläschen.
Ah, ja.
Ne?
Also Eierstich ist immer mit Bläschen.
Ja. Es geht auf. Ja, eigentlich kommt daher auch Auflauf, weil etwas aufläuft, also hochkommt. Deshalb ist da eigentlich Ei mit drin. Heutzutage bezeichnest du aber hauptsächlich Gratins als Auflauf, also Sachen, die du mit irgendwas überbacken hast.
Ja. Ja.
Und genau das Gleiche, also ein Soufflé ist ja auch eine Eierspeise, die im Wasserbad im Ofen gegart wird.
Mhm.
Und das kommt ja auch hoch. Ja, das ist so richtig, so ein bisschen wie so ein Hefeteig.
Mhm.
Und das Gleiche passiert im kleinen Maßstab auch mit dem Schnitzel. Und das ist gewollt. Das beim Wiener Schnitzel ist das ein Merkmal für die Qualität.
Mhm.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt oder ob es daran liegt, dass das mit Eigelb besser funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall ist es so, wenn du jetzt ein Schnitzel in der Pfanne brätst,
ja.
Wohin soll das Ei auflaufen? Das kann nur nach oben auflaufen, weil unten hat es Kontakt zur Pfanne. Ja, dann müsste das Schnitzel sich selber hochdrücken. Das wird ein bisschen schwierig. Und wenn das Schnitzel aber in Fett schwimmt.
Außer du hast Kraftpanade.
Backpulver mit drinnen.
Genau.
Wenn das Schnitzel jetzt aber schwimmt, hat es unten hin ja auch die Möglichkeit, die Blasen zu werfen.
Ne? Ja.
Und ich mag das auch sehr gerne, wenn ein Schnitzel eine komplett ja nicht einheitliche Panade, also Kruste hat, aber wenn es möglichst knusprig überall ist. Und wenn du wenn du ein Schnitzel in zu wenig Fett brätst, dann hast du öfters auch helle Stellen, die halt nicht ganz so knusprig sind.
Ich habe ja mal gesehen, wie ein österreichischer Koch Wiener Schnitzel gemacht hat. Der hat es zweimal frittiert in unterschiedlichen Hitzen.
Ja, kann man machen.
Das fand ich ganz spannend auch.
Muss man aber nicht.
Nee, muss.
Ne? Kann man machen.
Ich muss man aber nicht.
Hab es noch nicht gegessen.
Mhm.
Ich kann dir aber versichern, dass mir noch nie der Gedanke kam, ich müsste meinen Schnitzel jetzt noch besser machen. Also ich arbeite ja wirklich lange an Gerichten, bis ich sage, okay, geiler kriegt's keiner hin, den ich jetzt so kenne, weil sonst würde ich es von dem ja einfach lernen. Und wenn du ein Schnitzel schön dünn schneidest, ja, oder im Zweifelsfall, jetzt werden einige wahrscheinlich so, oh, wie kann er nur Fleisch klopfen? Ja, das heißt.
Das macht man gar nicht?
Naja, die einen sagen so, die anderen so. Ein gutes Stück Fleisch brauchst du nicht klopfen. Ein zartes Stück Fleisch brauchst du nicht klopfen. Ein Filet klopfst du nicht, ja, weil du es nicht brauchst.
Das heißt, ich klopfe das Schnitzel nur, weil ich irgendwie ein billiges Fleisch gekauft habe?
Billig, sagen wir lieber günstig. Vielleicht hast du einen günstigen Zuschnitt gekauft.
Einen günstigen Zuschnitt?
Genau. Ein günstiger Zuschnitt heißt nicht, dass das Fleisch qualitativ schlecht ist, sondern dass es ein Fleisch ist, was auf dem Markt nicht so begehrt ist. Vergleichen oder auch das Angebot nicht so groß ist wie bei den anderen Stücken. Um das Ganze praktisch mal zu vergleichen, wir nehmen mal einen Schweinenacken und wir nehmen mal ein Schweinefilet. Was ist teuer?
Das Filet.
Und warum ist es teuer?
Weil davon nicht so viel am Schwein dran ist, oder?
Richtig, aber auch, weil das wäre ja egal, wie viel da am Schwein dran ist, wenn es keiner haben will, weil es halt nachgefragt wird, weil es so,
ach so, ja,
das gut, Filet ja, des armen Mannes ist, sage ich mal. Ja, Rinderfilet, aha, ist halt echt teuer, aus meiner Sicht. Mhm. Schweinefilet kannst du dir, ich sag mal, jedes Wochenende fast leisten bei zwei Personen. Das ist jetzt, ne?
Ja.
Das ist zwar ein teures Stück Schwein, aber es ist kein teures Stück Fleisch. Aber das ist jetzt nichts,
genau. Wenn ich ein Rinderfilet kaufe, da bin ich ja sofort, was weiß ich, bei 30, 35 Euro das Kilo.
Richtig. Und ein Schweinefilet
für zwei Leute, bin ich vielleicht bei 15 oder sowas. Ja.
Und dann hast du wahrscheinlich schon Bio-Qualität gekauft.
Davon rede ich. Ja. Ich habe glücklicherweise diesen Bio-Metzger direkt bei mir. Ich habe das große Glück, dass ich einfach zum Metzger gehen kann, ohne darüber nachzudenken, dass ich da eventuell was kaufe, dessen Produktionsweise ich so unappetitlich finde, dass ich es eigentlich gar nicht hätte haben wollen.
Hm. Schon viel
sehr
wert.
Sehr angenehm, ja. Es ist halt weniger Fleisch, ne? Also das merke ich schon. Also ich esse weniger Fleisch, als ich essen würde, wenn ich bei Aldi oder sonst wo Fleisch kaufen würde.
Hm.
Also das schon. Und manchmal finde ich das ein bisschen schade, aber ist jetzt nicht so, dass ich da tatsächlich das mit Imperium dadurch ins Wanken geraten würde oder sowas. Also.
Nö, nee, es reicht ja auch, wenn man die Welt für sich ein bisschen verändert.
Ich glaube, es geht gar nicht anders. Ne? Ansonsten machst du Politik. Und Politiker bin ich nicht.
Oder verzweifelst, weil du es nicht kannst. Aber egal. Verändern. Doch, wir können ein bisschen die Welt verändern. Ich habe das nach der Bolognese und der Pizza-Folge gesehen. Machen wir das heute auch?
Vor allen Dingen, also die Pizza-Folge, dieses Pizzateig-Rezept, das ist ja, das hat ja fast schon Mem-Charakter.
Ja, das ist auch schön.
Ist absolut, ich finde das wirklich grandios. Es kommt halt ständig an mir vorbeigeflogen wieder. Ah, ich habe jetzt endlich mal Pizza nach Svens Rezept gemacht. Funktioniert, finde ich super.
Ja.
Ich habe, wo ich das gerade erzähle, das muss ich doch noch erzählen. Ich habe zum ersten Mal seit, ich weiß es gar nicht, 15 Jahren oder sowas, Tiefkühlpizza gekauft.
Magst du sagen, welche?
Das war vom Aldi, weil der liegt bei mir auf dem Weg.
Hm?
Vom Aldi die vier Käse. Das Fleisch, was auf einer Tiefkühlpizza ist, das esse ich garantiert nicht. also echt nicht. Die vier Käsesorte, das vom Aldi, die hat, also es war halt in Ermangelung von Zeit und wir waren beide gestresst und komm, Tiefkühlpizza. Und ich hatte noch 3,50 € oder irgendwie sowas in der Tasche. Und die kosten halt zwei Stück 2,50 €.
Mhm.
Das Schlimme ist, also das war keine gute Pizza, braucht man gar nicht zu denken. Das Schlimme ist, es war keine schlechte Pizza.
Mhm.
Also das ist eigentlich die grauenhafte Erkenntnis, die ich davon hatte. Erstmal 2,50 €, dafür machst du es nicht selber.
Du machst es vor allen Dingen nicht aus dem Grund, um die 2,50 € zu unterbieten selber.
Ja, das ja sowieso nicht. Aber ich fand das schon also sehr, sehr eindrucksvoll. 2,50 € mit Belag, mit alles. Ja, das finde ich schon echt krass. Und bevor du überhaupt so viel Käse zusammengekauft hast, dass du vier verschiedene Käsesorten da drauf machen kannst, bist du schon mehr als 2,50 € los. Aber das Erschreckende aber war tatsächlich, also es war keine gute Pizza. Es ist jetzt nicht das, was ich erwarte, wenn ich sage, ich gehe eine Pizza essen.
Ja.
Ja, dann erwarte ich was ganz anderes. Auch wenn ich sie selber mache, erwarte ich was ganz anderes.
Ja.
Aber das war jetzt keine... Das war jetzt kein frustrierendes Essen, was ich da zu mir genommen habe.
Und nee, das fand ja ich eigentlich das doof.
Das fand ich jetzt aber wirklich erschütternd irgendwie, dass du für 1,25 € pro Person ein nicht frustrierendes Essen bekommst.
Ja, aber ist das nicht schön?
Jein, weil es natürlich auch jeglichen, also es beraubt das Essen seinem Wert.
Nee. Also nein.
Findest du nicht?
Also nein, ich denke schon so. Nein. Essen hat immer den Wert, den du ihm selber zumisst.
Ja klar, ja? Aber es kriegst du was Beliebiges. Hey, wow, dann kann ich jeden Tag.
Nein, ne, nein, du kannst jeden Tag eine durchschnittlich schlechte Pizza essen. Super.
Stimmt, das ist eine.
Ne?
Ja, okay.
Ohne sie
ja,
schlecht reden zu wollen.
Ja, recht.
Ja. Aber also ich bin ja auch weit ab davon, mein Leben momentan mit Kocherei auszufüllen. Ich fange jetzt erst mal wieder an, hier ein bisschen zu lernen, gerade über die Zusammenhänge auf chemischer Ebene so ein bisschen. Ich fülle mein Leben momentan auch ganz anders aus. Aber ich freue mich immer darauf, wenn ich mit den Kindern am Wochenende diese geile Pizza mache oder wenn wir mal richtig Hamburger machen oder. Gutes Essen hat für mich oder ist allgemein erstmal Motivationsförderer. Ja? Denke mal nur an schlechte Ernährung von irgendwelchen Truppen. Ja. Das senkt die Moral und zwar erheblich.
Ja,
gutes Essen steigert aber auch die Moral. Guck dir eine Firma an, wo der Chef einen Schnitzel ausgibt, was gut ist. Ja, das steigt die Laune, aber derbe.
Ja.
So. Es ist ja toll, dass wir im Alltag eine durchschnittlich schlechte Pizza jederzeit essen können.
Mhm.
Ich finde nur wichtig, dass ich nicht vergesse, meine ist geiler und das ist was, wo ich mich wirklich richtig drauf freue. Die Pizza, die ich mir so kaufe, die ist zum Sattwerden und ja, ich habe jetzt Bock auf Pizza, aber die macht mich nicht glücklich.
Das ist richtig.
Und das ist
und der Witz aber an dieser 2,50 Euro, zwei Stück waren das übrigens,
ja, ja.
Also es sind 1,25. Also an dieser 1,25 Aldi-Pizza ist, die war immer noch besser als so manche Pizza oder als viele Pizzen, die ich so mal schnell am Straßenverkauf oder sowas mir geholt habe, weil ich Hunger hatte.
Aber wundert
das? Das fand ich schon echt beeindruckend.
Ich meine,
die leben. Ja, das wundert mich tatsächlich.
Die leben davon, ja, die Industrie. Die Industrie stellt viel mehr her als der kleine Pizzabäcker um die Ecke am Straßenrand. Der kann ja auch nicht viel Geld für seine Pizza nehmen, weil sonst nimmt die Laufkundschaft ihm die Pizza nicht ab.
Und die Laufkundschaft kommt nie wieder, von daher
richtig.
Brauchst du auch nicht eine besondere Qualität zu halten.
Richtig.
Ja, das ist das Ostkreuz-Phänomen. Kader wohnt ja am Ostkreuz.
Mhm.
Das Ostkreuz ist so ein Touristen-Hotspot.
Mhm.
Da gibt's auch so einen Park, da sitzen sie im Sommer immer und trinken ihr Bier und sowas alles. Und da gibt's rundrum ums Ostkreuz hier in Berlin, gibt's jede Menge Restaurants und Straßenverkauf und weiß nicht was. Und die sind in den letzten Jahren alle schlecht geworden. Es gibt kaum noch Pizza, die du da kaufen kannst. Mhm. Es gibt eine der besten Pizzen Berlins, gibt's da, witzigerweise. Aber auch nur im Straßenverkauf. Jeder Laden, in den du da gehst, da ist sowohl die Qualität als auch der Service, also das Essen und der Service, so unter aller Sau, dass du ganz genau merkst, die denken sich halt, naja, die kommt ja eh jederzeit jemand, ich muss mich ja nicht mehr bemühen.
Ja.
Ja. Stimmt, die Pizzaindustrie, obwohl, glaubst du, es macht einen Unterschied, ob die jetzt noch ein bisschen schlechter ist, die Pizza?
Das weiß ich nicht.
Die Leute kaufen es doch dann auch trotzdem.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich weiß nicht, wie viele Sorten Aldi im Angebot hat.
Mhm.
Wenn ich jetzt in den normalen Markt gehe, da finde ich ja grob geschätzt ja irgendwas zwischen 5 und 10 Anbietern. Würde ich jetzt mal aus dem Bauch aus.
Ich glaube, Aldi hat 3 verschiedene. Die meisten sind aber mit irgendwie Schinken, Salami, also Fleisch.
Mhm. Welche Pizza würdest du denn kaufen? Von den 5 bis 10 Anbietern, die du da in der Tiefkühltruhe siehst? Deine Sorte, die, mit der du die beste Erfahrung gemacht hast.
Ach so, ja.
Das heißt preislich und von der du weißt, dass sie schmeckt.
Ja.
Da du am Preis irgendwann auch gar nicht mehr so viel machen kannst und das eigentlich auch gar nicht willst, du willst ja Gewinn machen, ne? Ist natürlich eine andere Möglichkeit, an der Qualität deiner Pizza zu arbeiten, alleine vielleicht durch andere Herstellungsprozesse.
Mhm.
Ja. Und wenn du vergleichbar vom Preis und von der Menge her bist, dann kommt halt wieder die Qualität durch. Das heißt jetzt nicht, dass das eine wirklich gute Pizza ist, das heißt jetzt nur, dass sie vielleicht besser schmeckt.
Qualität bedeutet ja auch nicht automatisch gut.
Genau.
Das ist ja auch so eine Fehleinschätzung. Qualität ist ja nur eine Kategorie, die will noch mit irgendwas gefüllt werden. Ja.
Genau. Die Pizza mag vielleicht gut schmecken, aber vielleicht sind die Zutaten da drinne auch mehr als fragwürdig, sage ich jetzt mal.
Jo.
Ich möchte das der Pizza gar nicht unterstellen. Ich will nur diesen Unterschied einmal klar haben. Mhm. Und das, was du aber als Konsument merkst, ist der Preis, die Menge und der Geschmack. So, also musst du an diesen 3 Sachen arbeiten. Da der Preis, irgendwann kann der einfach nicht mehr sinken. Irgendwann zieht die Konkurrenz auf. Also da ist halt relativ schnell Schluss beim Preis.
Mhm.
Dann bleibt halt noch der Geschmack oder die Menge. Ne? So, und Menge kostet dich wieder Geld als Hersteller, Geschmack nicht unbedingt. Geschmack, da kannst du ja auch günstigen Kram reinpacken. Deshalb wundert mich das gar nicht so sehr, dass das Essen immer essbarer wird. Wenn ich früher an so Tiefkühlpizzen dachte, das war ja mehr trockener Keks mit, keine Ahnung, Ketchup nicht ganz, aber irgendwie sowas drauf. Sowas,
trockener Keks mit Ketchup.
Ja, was einfach keinen Spaß gemacht hat. So eine Fertigpizza macht ja teilweise auch Spaß. Ich bin großer Fan der Ofenfrische von Dr. Oetker.
Die kenne ich nicht, aber jetzt habe ich genau das Problem, habe ich nämlich jetzt, dass ich denke, müsste sich da eigentlich mal durchprobieren.
Also wirklich, kauf dir mal eine Ofenfrische von Dr. Oetker. Das ist auch was, wo ich mich schon drauf freue.
Okay.
Nicht, weil der aus Bielefeld kommt, sondern weil das qualitativ für mich die beste Pizza aus diesem Aufbackbereich ist.
Ja. Muss ich mal gucken. Also was ich bisher immer gerne gegessen habe, waren von Costa. Das ist so ein
Fischbüchsenhersteller.
Und die machen halt auch Tiefkühlpizza.
Ja, die sind auch relativ teuer, ne?
Die sind sehr teuer gewesen. Ja. Ich glaube, es waren teilweise so 6 Euro für so eine Tiefkühlpizza oder sowas.
Ja.
Aber die waren auch immer sehr, sehr gut.
Ja, aber 6 Euro musst du erstmal ausgeben wollen.
Ja, ne? Und vor allen Dingen, wenn ich 6 Euro für eine Tiefkühlpizza ausgebe, dann kann ich auch bei mir in die Trattoria Toscana gehen.
Genau.
Da kriege ich dann, da lege ich dann 2 Euro drauf und krieg sie richtig frisch.
Ja.
Das,
aber, ja. Und jetzt kommt wieder so ein Punkt, da ist die Industrie halt der Gastronomie teilweise voraus. Wenn du die von Costa kaufst, weißt du, welche Qualität es ist. In der Pizzeria mag die Qualität auch von Tag zu Tag schwanken. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer weiß wie groß, aber die Möglichkeit ist halt größer, dass sie da schwankt.
Absolut, ja.
Ne?
Das heißt, je nachdem, bei wem du die Bestellung aufgibst, dann sage ich, ich hätte meine Pizza gerne ein bisschen knuspriger. Versteht wieder jemand, der eine was anderes darunter als der andere.
Ja, dann ist vielleicht der Koch gerade ausgetauscht worden. Ich möchte gar nicht den Eindruck erwecken, als würde ich irgendwie der Lebensmittelindustrie das Wort reden wollen. Mhm. Aber das sind so die für mich objektiven Betrachtungsweisen, die man da im Auge behalten sollte. Die haben halt keine wechselnde Qualität. Klar, irgendwann ändern die mal das Rezept. Aber du schmeckst deiner Tiefkühlpizza nicht an, ob die das Personal gewechselt haben.
Ja.
Das mag in der Gastronomie schon schnell passieren. Das mag nicht unbedingt schlecht oder auch nicht unbedingt gut sein, aber es ist ein Fakt, dass Industrie, was das angeht, beständiger ist.
Ja.
Ich finde, diese Unbeständigkeit auf der anderen Seite hat natürlich auch ihren Reiz. Ja, ich koche zum Beispiel sehr gerne ohne Rezept und probiere Sachen aus, weil ich dadurch auf neue Sachen komme. Meine Frau bemängelt das seit Jahren, weil ich dann halt selten zweimal das Gleiche koche. Ich finde es aber interessant, dann mich lieber da noch ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen.
Ja, klar.
Geht so, mir aber
ähnlich. Also
ich würde sagen, wir müssen mal wieder zum Schnitzel kommen, weil sonst müssen wir nämlich wieder von vorne anfangen.
Ich frage mich die ganze Zeit schon, wie kommen wir zurück zum Schnitzel? Aber jetzt hast du es getan.
Ja. Also die Definition von Schnitzel ist halt eine dünne Scheibe Fleisch. Das Original Wiener Schnitzel sollte so dünn sein, dass man dadurch eine Zeitung lesen kann. Gut, habe ich noch nie das Bedürfnis gehabt, durch ein Schnitzel hindurch meine Zeitung zu lesen.
Vor allen Dingen willst du ja auch nicht mit deinen Trüffelhobel nehmen, um das Fleisch so dünn zu machen.
Ne? Nee. Aber es ist so eine Merkstütze wie Poren hat Fleisch hat Poren.
Ja?
Ist Quatsch, aber jeder weiß, was gemeint ist.
Genau.
Und ich finde auch, dünne Schnitzel sind halt wirklich viel einfacher, weil wenn ich ein zu dickes Schnitzel habe, mag die Panade außen schon sehr dunkel sein, während im schlimmsten Fall ist das Hähnchen noch roh ist. Ja. Bei einem dünnen Schnitzel passiert dir das eigentlich gar nicht, weil die Hitze so schnell durch ist. Als Fleisch nehme ich, wir waren beim günstigen Schnitt, so sind wir dann.
Genau, günstiger Schnitt im Supermarkt.
Ja, ich nehme immer sehr gerne Schweinelachs. Das ist der Schweinerücken.
Mhm.
Ja, das, wovon du auch ganz oft Kassler machst. Kassler typischerweise vom Lachs oder vom Nacken. Dann heißt es aber auch Kassler Nacken. Und das siehst du auch an den dicken oder großen Fettadern, die da drinne sind. Sehr schön als Braten zu machen, während Kassler Lachs dann zum Beispiel eher in Wasser gegart wird oder in einem Fleischfond, also hier mit Zwiebel, Nelke, Lorbeer, sowas. Und Schweinelachs hat prinzipiell ein Problem, und zwar, dass er so wenig Fett hat, was ihn sehr schnell trocken werden lässt und was auch dafür sorgt, dass er nicht ganz so viel Geschmack hat. Wer auf richtig herzhafte Schnitzel steht, der nimmt Oberschale. Ich habe jetzt vergessen, nochmal genau nachzugucken, wo die Oberschale herkommt. Ich glaube, das ist der obere Teil vom Bein. Müsste ich lügen. Ist auch egal. Der ist auf jeden Fall nicht so zart wie der Schweinelachs, weil er halt mehr benutzt wird. der Muskel. Also Muskeln, die viel benutzt werden, sind halt zäher, sind aber auch würzig, also kräftiger im Geschmack.
Mhm.
Muskeln, die...
Wobei Herzen, sind die so zäh? Ja, doch, stimmt.
Also ich habe ehrlich gesagt noch nie Herzen gegessen.
Hähnchenherzen esse ich ganz gerne, aber stimmt, die sind nicht so zart wie jetzt ein Filet zum Beispiel. Aber,
genau, ein Filet sitzt im Rücken, wird fast gar nicht benutzt.
Naja.
Kriech mal auf allen Vieren auf den Boden. Da merkst du, dass dein Rücken nichts machen muss. Der hängt durch. Ja. Aber deine Beine, die und deine Arme, die werden viel Arbeit leisten. Und das ist auch das, wo dann das kräftige Fleisch herkommt.
Mhm.
Ja. Ich mag Schnitzel aus der Oberschale nicht so gerne, weil die, wie gesagt, sehr gerne sehr fest sind. Dem kann man gut entgegenwirken, indem man sie klopft. Oberschale ist meist aber auch teurer. Ich kaufe gern Schweinelachs, weil ich den auch vielfältig verarbeiten kann. Ich kann zum Beispiel super Steaks draus machen.
Mhm.
Schneide ich dann so 2 Finger dick und brate die in der Pfanne.
Mhm.
Ich kann einen Braten daraus machen. Da muss ich aber vorsichtig sein oder irgendeinen Schutz drum geben, also zum Beispiel Bacon, damit der nicht zu trocken wird. Weil wie gesagt, der Schweinelachs selber hat ja kaum
oder Fett.
Oder Sous Vide, genau. Habe ich auch schon mal gemacht, war sehr schön. Und ich kann halt die Schnitzel draus machen. So. Hatte ich das mit dem Klopfen eben bei der Oberschale gesagt? Ja, ne?
Jo.
Warum klopfen wir denn? Was passiert beim Klopfen?
Na, die Fasern irgendwie ein bisschen auseinanderfetzen.
Ja, das Bindegewebe reißt.
Ja.
Ne? Und das ist ja das, was unseren Zehen, unserem Kiefer Widerstand leistet, das Bindegewebe.
Mhm.
Wenn wir uns jetzt ein Schnitzel oder ein Stück Fleisch im Allgemeinen mal anschauen, wie verlaufen denn da die Fasern? Die verlaufen der Länge nach.
Okay.
Ja, der Muskel wächst halt in die Länge. Und wenn wir ein Stück Fleisch schneiden, dann schneiden wir das nicht mit der Faser, sondern immer gegen die Faser. Das heißt, wir legen den Schweinelachs der Länge nach vor uns hin und schneiden dünne Scheiben ab. Dadurch durchtrennen wir nämlich den Muskelstrang.
Ja.
Und können das Ganze nachher auch viel leichter kauen. Wenn du das jetzt nämlich der Länge nach schneiden würdest, könntest du es kaum kauen.
Klar. Ja.
Weil um die Muskelstränge drumherum immer Bindegewebe ist, was die einzelnen Muskelfasern zusammenhält, die sind schwierig durchzubeißen.
Mhm.
Deshalb schneidest du es dann so, dass du nicht auf das Bindegewebe beißt, sondern im Grunde genommen zwischen das Bindegewebe.
Ja.
Ja. Schweinelachs, das hatte ich ja eben schon gesagt, ist aus dem Rücken. Ist nicht ganz so kräftig, besitzt auch nicht so viel Bindegewebe, weil der Muskel nicht so viel benutzt wird.
Mhm.
Die Oberschale hat mehr Bindegewebe und die zerreißen wir durch das Klopfen. Es gibt jetzt so prinzipiell 3 verschiedene Formen, mit denen man, oder na, Gegenstände nicht, 3 verschiedene Arten der Gewalt, die man auf totes Fleisch einwirken kann.
Okay.
Das ist einmal dass du ein Plattiereisen nimmst.
Ja.
Das ist, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Gärtnerschaufel, so eine kleine Handschaufel, wo du vorne aber ein plattes, schweres Eisen dran hast. Mit einer glatten Oberfläche.
Mhm.
So, damit drückst du im Grunde genommen das Fleisch zusammen und es reißt so ein bisschen auseinander.
Mhm.
Dann gibt es noch den Hammer. Der hat so so 4-Kant-Nietenköpfe drauf.
Genau. 4-Kant-Nietenkopf. Woher weißt du, wie man sowas nennt? Ich bin echt beeindruckt. Aber ja,
okay. Würde ich jetzt so umschreiben, weil das
ja, ist, und ich verstehe es genau richtig. Also scheint es wirklich so zu heißen. Oder wir beide sind irgendwie auf unsere Weise bescheuert.
Ja, wir sind zumindest auf einem Level.
Also genau.
Ob bescheuert oder genial, das kann sich jeder selbst aussuchen. Damit kannst du es auch klopfen. Das siehst du nachher auch an der Fleischstruktur, ja, weil du hast richtig die Abdrücke davon drinne.
Mhm.
Die finde ich ein bisschen problematisch, weil die echt immer schlecht sauber zu machen sind. Du musst da meist mit einer Bürste dann durch, weil du überall so kleine Fleischfetzen drin hängen hast. So ein Plattiereisen ist halt schneller sauber zu machen. Kostet aber auch mehr. Mhm. Ist halt viel mehr.
Kann man aber auch benutzen, um Grilled Cheese Sandwiches mitzumachen.
Was ist das?
Scheibe Brot. Was?
Nee, mach mal.
Ach so, also, da habe ich in London auf dem Streetfood Market gegessen, aus dem Straßenstand. Die hatten halt dieses Plattiereisen, das war sehr schwer. Mhm. Zwei Scheiben Roggenbrot, glaube ich, war es. Also so ein Graubrot-ähnliches. Mhm. Einfach zwei Scheiben gemacht, relativ dick. Dazwischen Käse. Ja, also geilen Käse. Also du konntest dann die Wahl, ob du Stilton nimmst oder Cheddar oder irgendwas. Also zwei Scheiben Brot, Käse dazwischen, das Ganze auf eine heiße, auf so eine, wie heißt das, so eine heiße Platte halt, mhm. ne? Grillplatte oder wie man das nennt, halt eine flache Platte, eine glatte, und dann so eine glatte Platte, genau, glatte Platte Eisen. So, und da dann so ein Plattiereisen, vermute ich jetzt mal, was sehr, sehr schwer aussah, also wirklich so gusseisern war, einfach oben auf das Brot draufgestellt, damit es einfach, ja, damit es zusammengedrückt wird, mehr Kontakt irgendwie auch kriegt und sonst wie. Dann das Brot mal umgedreht, nochmal das Ding draufgestellt und draufgedrückt, sodass sich dann der Käse mit dem Brot so verbackt irgendwie.
Mhm.
Ja. Mhm. Kann man damit gut machen.
Ja, hört sich gut an.
Ja, halt mit Käse. Und Käse und Hitze, immer gut.
Ja, und, aber auch Brot, ja. Brot und Hitze, schön knusprig, vielleicht süß. Jedenfalls, wir haben jetzt das teure, schwere Plattiereisen. Wir haben den günstigen Fleischklopfer. Gibt es zum Beispiel auch aus Holz. Und dann gibt es aber auch noch, ja, das sind so Fleischerhämmer. Auf der einen Seite, also die sind erstmal ein kurzer Griff. Und ein sehr großer Kopf. Und auf beiden Seiten des Kopfes unterschiedliche Oberflächen. Auf der einen Seite.
Ach so, ich dachte, das meintest du vorher. Ach so, du meintest diese einfachen Holzhämmer. Okay.
Ja.
Nee, ich kenne das nur von meine Mutter hatte so ein Ding. Das war so, ich glaube, es war sogar so ein Guss, ein Aluminiumguss. So ein Hammer halt, ja. Auf der einen Seite kleine Nieten und auf der anderen Seite große Nieten.
Ja, das ist auch noch was anderes. Aber im Prinzip sind das ja alles Nieten. Was ich jetzt meine, ist wirklich so ein Fleischer- oder Metzgerhammer. Auf der einen Seite hast du, wie gesagt, diese Vierkantnieten.
Mhm.
Auf der anderen Seite hast du eine glatte Fläche mit Schlitzen drinnen. Mhm. Und was jetzt passiert, also erstmal, du kannst dieses Ding auseinanderschrauben, das ist ja schon bemerkenswert. Was jetzt passiert, wenn du diesen Fleischhammer mit der Schlitzseite auf dein Fleisch haust, ist, dass die der Schlitzdeckel ist versenkbar. Ja, das heißt, der senkt sich in den Hammer rein und unter diesem Deckel sind kleine Klingen, die wirklich das Fleisch zerschneiden. Die sind vielleicht einen halben Zentimeter lang. Ja, es sind mehrere Klingen. Also du perforierst damit das Fleisch.
Mhm.
Ja, ohne dass es nachher so zerfetzt aussieht. Während du beim Hammer oder bei der Nietenseite ja stumpfe Gewalt einwirken lässt, zerschneidest du da wirklich die Fleischstruktur, ohne dass nachher das Schnitzel zu dünn wird.
Mhm.
Ja, weil bei der Nietenseite drückst du es ja auch platt und bei der Klingenseite geht es nicht darum, über die flache Seite Gewalt auszuwirken, sondern wirklich über die Klingen.
Mhm.
Das ist übrigens ein Effekt, den kannst du zu Hause mit einem spitzenschmalen Messer machen, indem du einfach das Messer mehrmals überall rein stichst. Dadurch kannst du zum Beispiel auch dickere Steaks zart machen und schneller garen, weil du halt diese kleinen Löcher hast, wo die Hitze auch besser durch kann.
Mhm.
Machst du aber, wie gesagt, auch bei zartem Fleisch nicht, weil das halt das Fleisch kaputt macht. Ja, bei zartem Fleisch wie Filets brauchst du das einfach nicht. Ich nehme gerne eine schwere Pfanne. Ja, ich habe ja diese schönen schmiedeeisernen Pfannen, die ordentlich Gewicht haben, ordentlich Fläche haben. Damit kann ich, weil ich sie ja sauber benutze, auch wunderbar so ein Fleisch klopfen. Gerade Schnitzel.
So.
Und was auch noch sehr gut funktioniert, weil ich die Küche ja nicht voll haben will mit irgendwelchen Fleischfetzen. Ich packe das Fleisch einfach in einen Gefrierbeutel. Und hau ein bisschen vorsichtiger und öfter drauf. Dadurch reißt das Fleisch dann nämlich nicht so sehr.
Mit der Pfanne.
Genau. Oder du kannst auch einen schweren handlichen Topf nehmen, wenn du sowas hast.
Ah, okay. Hm.
Ne? Nur dran denken, das Fleisch ist schon tot, du möchtest es nur ein bisschen zarter kriegen. Also nicht okay. Wie ein Berserker drauf rumhauen.
Jo.
So, jetzt haben wir das Fleisch plattiert. Jetzt wird es gewürzt. Salz, wenn du willst, Pfeffer. Pfeffer, finde ich, ist beim bei der Oberschale ein bisschen wichtiger, weil die Würzung ja mit dem Fleisch mithalten muss. Beim Schweinelachs finde ich es nicht so wichtig, weil es halt nicht so ein geschmacksintensives Fleisch ist. Mhm. Kriegst du dafür aber schön zart hin. Und dann würzt du auch bitte beide Seiten, egal wie dünn das Schnitzel ist, ja, lieber ein bisschen weniger, aber dafür beide Seiten würzen. Dann wird das Ganze einmal durch Mehl gezogen, das nennt sich Melieren. Ganz wichtig, wirklich das überschüssige Mehl abklopfen. Du willst dann nicht das Mehl fest andrücken, du brauchst eine leichte, dünne Mehlschicht.
Wozu brauche ich die?
Damit das Ei besser an dem Schnitzel hält. Ja, das Fleisch selbst ist ja außen feucht.
Mhm.
So. Und Flüssigkeiten aneinander, das haftet nicht so gut.
Ah, okay, klar.
Mhm. Das Mehl haftet ja super da dran. Das kennst du ja, wenn du irgendwie.
Das heißt, du nimmst eigentlich das Mehl, um das Fleisch auszutrocknen, um es dann wieder mit dem Ei zu befeuchten.
Ja, aber nur an der Oberfläche.
Na klar.
Du könntest jetzt auch das Paniermehl direkt an das Fleisch drücken. Das hält nur nicht so gut.
Mhm.
Ne, und schützt dann dementsprechend auch nicht so gut vor der Hitze. Geht aber auch. Das Ei, also wie gesagt, ich nehme hier zu Hause immer Vollei, also ganzes Ei, mach so die gleiche Menge an Leitungswasser dazu und schlag das Ganze einmal auf. Nicht damit es schaumig wird, sondern einfach, dass diese Eiweiß-Glipschi-Fäden sich lösen, weil du willst nachher nicht irgendwelche Glipschi-Fäden an dem Schnitz dran haben, wo die Panade irgendwie dran klebt und dann löst sich das.
Ja.
Ja, dann hast du eine Stelle, die halt nicht paniert ist, was nicht so schön ist, weil da kann die Hitze dann besser dran, der Saft, die Flüssigkeit aus dem Schnitzel kann besser austrocknen, das willst du ja nicht. Und vor allen Dingen kannst du es auch optisch nicht schön servieren, weil die Panade dann halt abfällt.
Mhm.
Das heißt, wir ziehen es mit der...
Das ist eh sowas, ne? So, wenn die Panade abfällt, das ist so ziemlich das... Also optisch unangenehmste, finde ich, was mit so einem Schnitzel passieren kann.
Absolut, absolut. Um dem vorzubeugen, also erstmal beim Panieren nimmst du beide Hände und zwar für das Ei nimmst du deine Sekundärhand. Ja, das heißt, du legst das Ei, das Schnitzel in das Ei rein und holst es mit der Sekundärhand auch raus.
Mhm.
Und mit der Primärhand wendest du es dann im Paniermehl. Und warum wir das machen, ist ganz einfach. Ei klebt. Semmelbröseln wollen an Ei kleben.
Ja.
Sollen aber nur am Schnitzel kleben, nicht an deiner Hand. Wenn du jetzt so 8 kleine Schnitzel paniert hast, dann hast du so richtige halbe Brötchen an den Fingern, die du dann erst wieder abbrökeln musst und das ist halt Paniermehl, was du im Grunde genommen nur wegschmeißt.
Jo.
Und das willst du halt nicht. Ja, außerdem kriegst du es nicht so gut ab. Und wenn du die Hände da drauf achtest, dass du eins nur fürs Ei nimmst, das andere halt nur für das Paniermehl, dann sind die Hände auch zwischendurch eben schnell sauber gemacht, wenn du zur Tür muss, zum Telefon, was auch immer. So, wenn wir jetzt das Schnitzel in die Panade legen. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass wir für die Panade in irgendeinen Markt gehen und uns aus der Brotresteabteilung da die Katzenstreu holen.
Mhm.
Sondern wir gehen zum Bäcker und holen uns da das richtige Paniermehl. Oder wir haben unsere alten Brötchen aufgehoben. Und zwar so, dass da Luft dran kann, dass die trocknen. Ansonsten schimmeln sie nämlich.
Mhm.
Und haben die, entweder machen wir das einmal mit der Küchenmaschine, weil wir viele Brötchen da haben, oder wir nehmen uns gerade eine Reibe und reiben das einmal grob so. Ich sag mal, im Alltag reichen wahrscheinlich 2 Brötchen für 2 Leute.
Jo.
Ja, reibst du einmal grob runter und damit panierst du deinen Schnitzel. Das ist essentiell was ganz, ganz anderes als dieses Katzenstreu. Das Katzenstreu, was du im Supermarkt kaufen kannst, wird extra für dieses abgepackte Katzenstreu gebacken. Das Zeug, was du beim Bäcker kriegst, ja, dieses luftig, flockige, das war mal Gebäck. Das heißt, das hat eine viel...
Da ist ein bisschen Kruste bei, da ist ein bisschen Krume bei, da ist halt alles bei.
Ja, und das ist lockerer.
Ja.
Das heißt, du beißt halt nicht auf so einen harten Panzer-Paniermehl, der ja auch geschmacklich einfach ja eintönig ist und auch von der Struktur her eintönig ist und kompakt. Und beim Paniermehl hast du halt auch etwas größere, etwas kleinere Stücke dabei. Es ist nicht so kompakt. Das heißt, du kannst es viel leichter kauen und hast eine viel, viel schönere Band, die in deinem Mund zum Kauen aufspielt, weil einfach das ein so wahnsinniges Erlebnis ist, ich habe das in Bielefeld mal gemacht für einen alten Chef. Dem wollte ich mal zeigen, wie man richtige Schnitzel macht. Weil er wollte sein Wiener Schnitzel als Aushängeschild oder als das Essen, weshalb du in diesen Laden gehst.
Ja.
So. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich komme vorbei. Das Einzige, was du machen musst, ist, du besorgst frisches Paniermehl vom Bäcker. Alles klar. Ja, als ich dann ankam, gab es Tetrapack ist es ja nicht, es ist so Graukartonpackung, Paniermehl und das Schlimme war, da war sogar noch Paprika drin. Um halt Farbe vorzutäuschen.
Ja.
Ne? Ganz, ganz schlimm. Habe ich gesagt, sag mal, das, du brauchtest doch nur Paniermehl besorgen. Nicht sowas. Ich habe doch gesagt, wirklich wichtig ist, dass du es vom Bäcker holst. Ja, egal. Ich gesagt, hast du denn noch Baguette da? Ja, und die meisten Restaurants haben halt irgendwie Baguette oder Brot, was jetzt nicht zum Aperitif, zum Amuse-Bouche reichen oder zum Salat.
Amuse-Bouche, hieß das nicht Amuse-Göll?
Ja, aber Göll heißt ja Schnauze und Busch heißt Mund. Was ist denn schöner?
Na gut.
Ne? Nein, früher hieß das wirklich Amuse-Göll, genau. Mhm. Aber jetzt sagt man Amuse-Bouche. Und das Brot ist halt eine richtige Ressource in der Küche. Das nimmst du dann für Frikadellen, du nimmst es für Croutons, für alles Mögliche. Und natürlich auch für Paniermehl. So, und dann habe ich ihm ein bisschen was Frisches gerieben. Beziehungsweise für mich. Ich habe ihm nämlich gesagt, so, und du kriegst deine Panade. Ja, weil du hast ja deine Semmelbrösel nicht besorgt. Nur um ihm zu zeigen, wie unterschiedlich das halt ist. Habe ich ihn so ein bisschen geärgert, dass ihm das halt nie wieder passiert. Hab dann die Schnitzel zubereitet und dann saß er da und guckte ganz traurig mit seinem Paniermehl-Krumpen da. Ja, genau. Warum machst du denn so ein Paniermehl-Gesicht? Und ich hatte halt wirklich, das Schöne war ja, ich habe es per Hand gerieben, das heißt nur einmal grob rüber gerieben. Du hast halt wirklich eine schön unterschiedliche Größe an Stücken da drinne. Hab gesagt, na gut, komm, hier kannst du eins abhaben. Und als er dann mit der Gabel und dem Messer anfing, das zu zerschneiden, kam der Lohn. Ja, weil dieses Gesicht und diese Aussage, oh Herr Menke, allein das Geräusch beim Schneiden. Da ist halt eine Welt zwischen das, was ich jetzt gerade versuche, an Begeisterung rüberzubringen, noch nicht reicht.
Ja.
Ja, also wenn du einmal so ein schlechtes Schnitzel, wo einfach nur die Panade anders ist, gegessen hast und einmal so eine richtig, wirklich am besten handgeriebene Panade gegessen hast. Das ist ein Traum.
Jetzt wüsste ich wirklich gerne, wo ich bei meinen Österreichern hier in Berlin, also welche Art von Panade ich bei welchem Restaurant bekomme.
Du wirst bei euch mit Sicherheit ein vernünftiges Paniermehl kriegen, weil das merkst du sofort, wenn das so ein Industriezeugs ist. Aber ich will nicht unbedingt sagen, dass sie das per Hand gerieben haben. Also das ist wirklich was, wo es einen Unterschied macht. Wenn ich es mit der Maschine reibe, wird's halt feiner.
Ja.
Das ist auch okay, ja. Aber handgerieben, wenn du es zu Hause machst, mach dir mal den Aufwand, reib mal zwei getrocknete Brötchen, normale Brötchen, also alles, was keine Körner hat, ist sowieso schon mal super. Alles, was so ins Dunklere geht, ja, kannst du auch nehmen, willst du aber nicht ausschließlich. Was auch geht, aber nicht zu 100%, ist zum Beispiel Zwieback. Wenn du nämlich 100% Zwieback reibst für dein Paniermehl, dann schmeckt es sehr süß. Nicht, weil da Zucker drin ist, sondern weil der Zwieback halt vorher schon zweimal gebacken worden ist. Und jetzt kommt er nochmal in das heiße Fett. Ja, das ist das, was beim Brötchen quasi dann das zweite Backen wäre. Dadurch wird das halt immer süßer. Also wenn du da so die Hälfte nimmst, ist das in Ordnung. Und wie gesagt, dann halt altes, nach Möglichkeit weißes Zeugs. Oder auch sehr, sehr interessant, Laugengebäck. Ja, so ein bisschen was mit beimachen. Sehr schön. Und dann auch ruhig das grobe Salz mit beilassen. Das ist schon was Feines. Die Panade jedenfalls. Jetzt sind wir sehr weit in einem Schritt in die Tiefe gegangen. Also ich habe jetzt die Schnitzel in der Hand und mit dem Ei drumherum und lege das in meinen Behälter mit dem Paniermehl. Wichtig ist erstmal, dass ich auch nicht zu kleine Behälter habe, sondern Platz drin habe, weil ich will das Ganze jetzt schwenken. Ja, damit sich das Paniermehl schön um das Schnitzel legt und ich nicht mit meinen Händen da erst noch wieder ans feuchte Schnitzel muss und dann nachher doch wieder die ganze Panade da dran habe und grobe Klumpen nachher im Paniermehl, die ich dann auch wieder wegschmeißen muss. Um uns das zu sparen, legen wir das feuchte Schnitzel in die Panade, wo also in das Paniermehl und schwenken das Ganze hin und her. Und dann legt sich das, die Panade auch überall von beiden Seiten über das Schnitzel. Dann drückst du es leicht an. Nur leicht. Wenn du es zu fest andrückst, dann kann es nicht so flieren. Das heißt, es kann nicht so schön Blasen werfen. Mhm. Wenn dir das egal ist, als Beispiel, du hast irgendwo einen kleinen Imbiss und musst für das Mittagsgeschäft Schnitzel machen, dann drückst du es ruhig fester an, weil du willst nicht, dass Panade nachher in dein Öl übergeht. Ja, alle Panade, die abfällt, im Öl bleibt, die wird dunkel, die wird schwarz, das Ganze wird bitter und es sieht doof aus. Und das heißt, du musst dann oft das Öl wechseln. Auch noch so ein Punkt, warum das, warum Friteuse gar nicht so schlecht dafür ist. Wenn ich jetzt so ein Stück Schnitzel frittiere, dann bleibt eben dieses, ich habe schwarze Stippen auf dem Schnitzel, komplett aus. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Nee.
Okay. Ja, wir haben einen
Topf. Natürlich nicht.
Wir haben einen Topf.
Ja.
Von unten kommt die Hitze. Dann kommt der Topf. Dann kommt das Fett. Dann kommt das Schnitzel.
Jo.
Panade fällt ab, fällt zu Boden.
Ah.
Was passiert mit dem Öl, wenn es heiß wird? Es steigt wieder nach oben. Also das heißt, du hast so eine Zirkulation da drin.
Ja.
Ne? Und diese Paniermehlstückchen sind sehr klein. Die schweben da drinnen mit.
Ah.
Legen sich also auf dein Schnitzel. Während bei der Friteuse haben wir unten das Friteusengehäuse. Dann haben wir Öl. Dann kommt erst die Heizspirale. Ja, und dann Öl, Schnitzel und so weiter. Das heißt, wenn ich da Panade habe, die runterfällt, vom Schnitzel abgeht, dann fällt die erstmal unter die Heizspirale und wird dann nicht wieder nach oben geschwommen durch die Hitze.
Ja.
Ne? Das nur da einmal hin.
Ich überlege gerade den Aufbau einer Friteuse, weil ich habe noch nie eine Friteuse besessen.
Du hast doch einen Tauchsieder.
Ja.
Der Tauchsieder wird ja in die Flüssigkeit gesteckt und nicht unter den Topf gehalten. Das heißt, der Tauchsieder ist eigentlich nicht direkt am Boden. Und da unten ist das Fett ja kälter, weil Hitze immer nach oben steigt.
Ja.
Ne? Und da die Hitze jetzt nicht von ganz unten kommt und die Teile mit nach oben wirbelt, können die halt unten landen, lagern sich da ab. Deshalb muss man dann halt auch eine Friteuse sauber machen, weil das dann natürlich dadurch kürzer haltbar wird, ranzig wird und so. Aber du hast das Zeug halt nicht oben auf dem, dem Schnitzel drauf liegen.
Die Wikipedia sagt, eine Friteuse auch elektrischer Frittierfetterhitzer.
Aha. Habe ich ja noch nie gehört.
Ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich für Leute, die den Fernsehturm hier Telespargel nennen.
Telespargel?
Ja, steht gerne mal in irgendwelchen dubiosen Reiseführern, also dass die Berliner den Fernsehturm Telespargel nennen würden, was hier noch nie jemand getan hat.
Das hätte mich auch echt gewundert.
Ja, also ich meine, wir sind schon peinlich, aber so.
Ja, also das.
Ja.
Naja. Jetzt hatten wir das
mit der Panade. Das Fleisch, wir hatten die Panade.
Genau. Ja, und das Ganze lässt du jetzt im Grunde genommen dann braten, frittieren, was auch immer, bis es außen schön goldbraun kross ist. Wie gesagt, dünne Scheiben schneiden, dann hast du dann nie ein Problem mit, dass es nicht gar ist. Wichtig ist, wenn du es rausnimmst, dann unbedingt auf Küchenkrepp legen, egal was für ein Schnitzel.
Hauptsache, dass, damit das Fett rauszieht, ne?
Richtig, und das machst du einmal und du siehst, wie viel Fett da dann noch drin ist. Und das ist einfach Fett, was du nicht brauchst und nicht haben willst. Das hat nichts mit Gesundheitswahn oder ähnlichem zu tun. Das ist einfach überflüssig.
Und dann ersaufe ich das Ganze in einem Söschen, dass diese schöne Panade wieder komplett aufweicht.
Ja, in schlechten Restaurants.
Ja.
Ne?
Ja.
Oder wenn du halt scheiß Panade hast. Aber nicht mit den Schnitzeln. Ein typisches Wiener Schnitzel ist ja dann zum Beispiel auch nur mit Zitrone. Und das reicht auch. Und auch die legt man am besten nicht drauf, sondern daneben. Soße reicht man zum Schnitzel am besten immer extra. Ja, gerade Schnitzel ist ja klassisch auch mit Fritten oder mit Bratkartoffeln. Das sind beides Sachen, die den direkten Kontakt auch über längere Zeit mit Soße nicht so gerne mögen.
Nee, ne? Die Bratkartoffel und vor allem die Pommes frites, die Fritte, die mag das nicht.
Nee, außer mit Mayo.
Das ist nicht dünnflüssig genug, ne? Das sickert nicht ein.
Ja, oder? Da ist ja auch kaum Wasser drin.
Ja, klar.
Ne? Öl ist, glaube ich, würde eher einziehen als Wasser. Das ist aber jetzt so halbgares Wissen aus der Holzbearbeitung. Da nimmst du ja zum Beispiel auch Öl, um Möbel zu finishen, und Öl zieht halt tiefer ein ins Holz als zum Beispiel eine Beize. Mhm. Ich glaube einfach, der Punkt ist, da ist eh schon Fett in der Pommes. Was soll da das Fett außer Mayo noch
rein? Stimmt, das ist der osmotische Druck ist nicht hoch genug.
Genau. Das Einzige, warum die dann lapsch wird, ist, weil die Feuchtigkeit aus der Fritte nicht verdampfen kann. Ah. Ja, weil du hast ja Fett oben drauf. Mhm. Ja, das wirkt halt als Hitzeschild. Mhm. Kann halt nicht durch, der Dampf, und dann wird's vielleicht ein bisschen lapsch. Aber nicht, weil die Soße da einzieht. Umgekehrt, wenn du da jetzt aber eine Jägersoße, eine Zigeunersoße oder was weiß ich für eine Soße drauf machst, da ist halt Wasser drin. Jo. Und das würde einziehen, wird das Ganze lapschig machen, und dann kannst du dir das Ganze auch sparen. Dann kannst du nämlich Schnitzel Natur essen oder mit Katzenstreu, je nachdem, wie es dir beliebt. Mhm. Was für Schnitzelfleisch nimmst du denn eigentlich so?
Ehrlich gesagt habe ich noch nie ein Schnitzel gemacht zu Hause. Oh. Das tut mir ja leid.
Wie hast du eigentlich die Ausschreibung auf diese Stelle bekommen, wenn du noch nie gekocht hast?
Naja, schon, aber ich habe noch nie ein Schnitzel gemacht. Also Schnitzel ist wirklich, mir ist dieser ganze Panieren, ne, das ist mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand. Schnitzel gehe ich essen.
Gut, aber jetzt bist du wirklich mal gezwungen, Schnitzel selber zu machen.
Ja.
Probier das mit dieser Panade aus. Und probier es aus, das in viel Fett zu machen. Mhm. Also wirklich wichtig ist viel Fett, damit die Panade überhaupt braten kann. Um nochmal diesen Punkt zu untermauern. Stell dir mal vor, du hast eine Pfanne mit einem Teelöffel Öl drinne und tust da ein 3 cm dickes Steak rein. Mhm. Dann zieht die Hitze trotzdem durch das Steak am Rand hoch und es wird gar. Ne? Es dauert je nachdem ein bisschen, aber es wird gar. Wenn ich das jetzt mit Panade mache und die ist nur zu einem Drittel, sag ich mal, in Öl drinne, dann wende ich es, dann habe ich noch ein Drittel in Öl drinne gehabt, dann ist das mittlere Drittel aber nicht knusprig, dann hast du da eine matschige Panade drumherum. Vielleicht ist das Eiweiß oder das Ei gestockt, das mag sein. Aber wir machen ja nicht Matschepanade, sondern wir wollen krosse Panade. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass du viel Öl nimmst, beziehungsweise mindestens halb so hoch, wie die Schnitzel dick sind. Aber am besten einfach, damit du wirklich die saftige, superschnelle Ergebnis hinbekommst. Viel Öl, so dass es drinne schwimmen kann. Dann nimmst du es mit einer Schaumkelle raus, einmal auf Küchenkrepp. Und ich schwöre dir, das sind die besten Schnitzel, die du je gegessen hast. Super kross, super saftig, haben unheimlich wenig Fett, dadurch, dass du es halt aus dem heißen Fett rausnimmst, dadurch, dass du es auf Küchenkrepp gibst und dadurch, dass du es nachher nicht übereinander lagerst. Ja. Ja? Also wenn du jetzt mehrere Schnitzel machst, weil du einen Tisch voll mit Leuten hast, am besten die Schnitzel nebeneinander legen. Sonst haben wir nämlich wieder das gleiche Problem wie eben bei der Pommes. Ich habe oben drauf das nächste Schnitzel liegen. Die Feuchtigkeit kann nicht verdampfen. Mhm. Die sackt wieder nach unten. Die Panade wird weich.
Und dann fällt dann ab.
Richtig.
Wenn du das eine Schnitzel vom anderen runterhebst.
Genau.
Ja.
Übrigens auch noch sehr schön frittierte Petersilie nachher oben drauf geben.
Oh ja.
Oh, herrlich.
Frittierte Petersilie ist sowieso sehr unterschätzt.
Ja, absolut. Absolut. Also, wird für
also Krause, ne?
Frittierte Krause. Nur Krause. Ja. Ist super geil. Hat nicht umsonst eine grüne Farbe wie Kryptonit. Ne? Mhm.
Also genau. Man wird schwach von.
Ja, hier Backhändel ist ja auch typisch mit Petersilie, mit frittierter Petersilie. Und das nicht ohne Grund. Ne? Wir haben jetzt schon gesagt, dass wir Schweinefleisch nehmen können. Also
ja. Was ich im Übrigen, wenn ich Schnitzel essen gehe, dann gebe ich auch jedes Mal wirklich sehr viel Geld aus.
Für Kalb?
Um Kalb, genau. Um ein Wiener Schnitzel essen zu gehen und nicht ein Schnitzel Wiener Art.
Genau.
Das dann schon. Also ich, das ist tatsächlich, fällt mir gerade auf. Ich esse praktisch nie Schnitzel, wenn ich irgendwie auswärts esse. außer wenn es ein Wiener Schnitzel, also ein richtiges Wiener Schnitzel gibt. Und das ist dann immer sofort wahnsinnig, also ist dann sofort irre teuer.
Ja.
Bist dann halt direkt bei, was weiß ich, 20, 25 Euro oder sowas für so eine Portion. Das heißt, das macht man halt auch nicht ständig.
Nö, das ist dann wieder dieses, du kannst halt jederzeit. Und
bei Adi in Bonn, da esse ich auch das Schweineschnitzel.
Das, das hat aber auch mit dem Genießerschnitzel nicht viel zu tun.
Naja, nee, das ist, da geht's halt um andere, das hat andere Qualitäten. Also, kennst du den Laden?
Nee, aber ich glaube, das ist das Schnitzel, von dem du das Öfteren erzählst.
Ja, das Lené-Schnitzel.
Genau. Nicht, das, genau.
Da geht's um was anderes. Ja.
Genau. Ursprünglich.
Weil ich da auch lange nicht war. Seit mein bester Freund nicht mehr in Bonn wohnt, war ich nicht mehr bei Adi. Das ist doch auch nicht in Ordnung.
Dann müssen wir da mal zusammen hin. Dann machen wir mal da eine Sendung direkt.
Dann Hörertreffen bei Adi.
Yeah.
Ich weiß nicht, ob der das lustig fände.
Ah, wer weiß, wie viel kommen. Ja, du sagtest schon Kalb, genau.
Ja.
Sehr schön, sehr schönes Fleisch. Wir können vielleicht einmal den Unterschied zwischen Schnitzel Wiener Art und Wiener Schnitzel hervorheben.
Kannst du Wiener nennen? Schnitzel ist aus Kalbfleisch und Schnitzel Wiener Art ist aus irgendeinem anderen Fleisch.
Genau, halt paniert und gebraten.
Genau.
Übrigens eine der Sachen, wo ich wirklich...
Und das ist halt so eine geschützte Herkunftsbezeichnung, darum heißt es wahrscheinlich Wiener Art und nicht auch Wiener Schnitzel, wenn... Ne? Würde ich jetzt mal vermuten.
Nee, das hat mit Herkunft nichts zu tun. Das hat wirklich nur mit der Zutat
Kalb. Achso, mit der Zubereitungsart.
Mit der Zubereitungsart. Ne? Ja. Forelle Müllerin wird auch nicht nur von Müllerinnen gefangen.
Ja, du hast ja recht.
Naja, das ist...
natürlich keine geschützte Herkunft oder ja, aber immer geschützte Produktionsweise. Ist das irgendwie so ein EU-Ding oder ist das einfach Common Sense, dass die Schweineschnitzelverarbeiter nicht...
Nein, das ist so überhaupt nicht Common Sense und das finde ich auch sehr schade. Das ist wirklich in der, ich weiß nicht, ist es die Lebensmittelvorschrift? Oh ja. Das ist gesetzlich geregelt. Ich weiß auch nicht, ob das von... Also das ist vor der EU-Zeit schon geregelt gewesen.
Ah ja.
Ja, das sind halt klassische, es heißt Garnituren.
Mhm.
Gut, jetzt habe ich früher auch immer gedacht, Mensch, da ist doch gar keine Garnitur drauf. Garnitur ist halt immer dieses Salatblatt, Tomate, Petersilie. Ja, genau. Nein, Garnitur heißt wirklich im Grunde genommen dieses Gericht.
Ah, okay.
Ja? Wiener Schnitzel ist jetzt nicht, dass ich Pommes dabei habe oder Bratkartoffeln oder Gurkensalat, sondern das ist halt das Schnitzel mit Zitrone, mit Petersilie und ich habe Kalb. Und es ist paniert. Es gibt kein Wiener Schnitzel unpaniert.
Nö.
Dann brauchst du es nämlich nicht Wiener Schnitzel nennen.
Ja.
Dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Jägerschnitzel, Zigeunerschnitzel. Das ist aber, das ist umgangssprachlich, glaube ich, weil das mit dem Fleisch nichts zu tun hat. Das hat einfach mit der Soße zu tun.
Genau. Zigeunerschnitzel ist halt Paprika und Jägerschnitzel ist Pilze, ne? So war das.
Ja. Ich habe vor einiger Zeit, das ist anderthalb Monate vielleicht her sein, habe ich hier einen Tag ein bisschen aufwendiger gekocht. Es gab Bratkartoffeln, es gab Schnitzel und für mich und meine Frau jeweils eine eigene Soße. Meine Frau mag Pilzsoße und ich hatte, also ich habe jetzt bestimmt seit über 10 Jahren kein Zigeunerschnitzel mehr gegessen und hatte so richtig Bock auf diese Paprikasoße. Da habe ich das gemacht. Ach, es war ein Traum. Weißt du, so richtig schön frische Paprika, schön im Topf geschmort, mit ein bisschen Tomatenmark, ein bisschen Säure mit dran, Salz mit dran, Zucker mit dran. Und was du auch machen kannst, ist ein bisschen Zitronensaft oder zum Schluss, das ist dann aber nicht mehr Zigeunersoße, ein bisschen Kapern.
Mm.
Und das so schön zum Schnitzel dazu, ein Traum.
Kapernschnitzel.
Ja, also Paprikagemüse, so ein bisschen süß-sauer mit Kapern ist sowieso super.
Mhm.
Gerade wenn du die Säure über Zitrusfrüchte machst, ist das Ganze ein bisschen spritziger, frischer, als wenn du das über Essig machst. Kannst du aber auch, ja.
Mhm.
Ich habe auch ein paar Videos zu der Folge heute. Einmal habe ich ein komplettes Video gemacht, wie man Schnitzel zubereitet. Das geht ein bisschen länger, geht da auch, ist da auch ausführlich genug. Da sieht man auch das Panieren und so alles nochmal sehr genau. Und ich habe auch ein Video über ein Paprikagemüse mit Säure und Kapern, was du im Grunde genommen dann einfach noch um Tomatenmark ein bisschen erweiterst.
Mhm.
Was ich aber auch sehr, sehr gerne mag, ist eine Jägersoße mit Gurke drin. Also du machst eine Champignon oder eine Pilzsoße.
Ja.
Ja, du kannst ja auch Steinpilz oder ähnliches nehmen.
Mit Gewürzgurke oder genau. Mit so Salatgurke?
Nein, nein, mit Gewürzgurke. Du möchtest diese Säure da drin haben.
Mhm.
Die gibst du dann zum Schluss einfach klein geschnitten noch mit bei.
Mhm.
Das ist so ein typisches Stroganoff-Ding. Ja?
Ja.
Da kommt ja auch Gurke mit dran.
Ach, war mir gar nicht klar.
Ja, ja. Sehr, sehr lecker. Also wirklich, das in der 80er Jahre Gastronomie, jo, die ich noch gelernt habe, hatte man Champignons oft vorgekocht. Ja, bevor du sie nachher gebraten hast. Ein Ding, was ich bis heute nicht verstehen kann, weil diese vorgekochten Champignons im Grunde genommen wirken wie aus dem Glas.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind doch die aus dem Glas, ne?
Ja, im Endeffekt ja.
Ja.
Und die werden halt auch mit Säure gemacht, also mit Säure behandelt, also Zitronensaft oder Essig, damit die dann nachher nicht noch dunkel werden.
Mhm.
Ja, fand ich einen schrecklichen Geschmack. Weil wenn du frische, gebratene Pilze haben willst, willst du da nicht unbedingt diese Säure dran haben.
Mhm.
Aber in so einer schön kräftigen, hellbraun bis dunkelbraun Soße, ich mache Pilze fast immer mit ein bisschen Sahne. Eine Jägersoße muss nicht mit Sahne sein. Ja, das ist eigentlich eine Bratensoße mit Pilzen drin. Da kommt diese Säure super. Und wenn du noch irgendwie rechtfertigen kannst, da ein paar Streifen Bacon mit rein zu braten, umso besser. Übrigens auch bei der Zigeunersoße. Sehr, sehr lecker. So ein bisschen dieses Raucharoma, Tomate, Paprika, Raucharoma, Pilze, Bratensoße, das passt super. Was es dann noch gibt, das ich habe vor einigen Jahren, habe ich für den Kulinarikast auch eine Folge über Schnitzel gemacht. Das war, das war Bratkartoffeln, wo Tim mich dann das erste Mal erwähnt hat. Schnitzel war, glaube ich, davor. Da habe ich dann damals was dazugelernt, und zwar, dass es Jägerschnitzel, nicht nur gebratene Schnitzel,
ja,
und dann die Pilzsoße gibt, sondern
Scheibe panierte Jagdwurst.
Genau, und dazu
Nudeln und Lecho,
genau.
Ja. Das ist halt ostdeutsch, also das ist DDR. Das Jägerschnitzel der DDR war panierte Jagdwurst.
Genau. Ja. Finde ich ein bisschen.
Ich finde es äußerst fragwürdig.
Also
ich finde den Geschmack panierter Jagdwurst sehr, sehr unangenehm. Wenngleich ich Lecho wirklich mag.
Ja.
Aber auch nicht mit Spiralnudeln. Das ist so dieses, das gibt's bei uns in Kantine. Spiralnudeln. Ich meine.
Spiralnudeln sind super für Aufläufe.
Stimmt. Ja. Wobei, ja.
Aber sonst,
Wobei ich auch da, ich bevorzuge ja wirklich, also wenn ich nicht Spaghetti mache, also nicht irgendwelche langen Nudeln, sagen wir mal so, bevorzuge ich ja diese Orecchiette.
Ja, also, ne? Ich habe gerade gestern zwei Beutel gekauft, weil es die, ich weiß nicht warum, stark reduziert gab, so richtig schön raue Orecchiette, total super. Die kochen und dann eine schöne Tomatensoße, also so eine stückig fruchtig fleischige Tomatensoße ran. Ein Traum.
Absolut, immer noch. Und damit hätten wir zum Ende der Sendung sogar noch was für die Vegetarier gehabt.
Ja, und so einfach, wie wir es jetzt erklärt haben, so einfach ist das Essen auch. Also mit den Nudeln.
Ja.
Lecho ist doch auch so ein bisschen in die Zigeunersoßenrichtung.
Genau, ne? Das ist so, ich weiß gar nicht, so ein Paprika-Tomaten-Gemisch-Gematsche eingekocht. Irgendwie.
Kann man sehr gut für sowas nehmen.
Schmeckt sehr gut.
Gulasch. Mhm. Schmeckt kalt auch sehr gut, finde ich. So als Grilldip.
Das habe ich noch nicht probiert.
Das machen wir. Zur Not kannst du es ja noch ein bisschen würziger machen, aber eigentlich hat das ja schon alles, was du haben willst.
Paprika, Tomate, Salz.
Ja. Genau. So, nachdem mir die Fusseln aus dem Mund raushängen.
Ja, ich wirklich ganz schrecklichen Hunger habe, weil ich wieder mal vor dieser Aufzeichnung nichts gegessen habe.
So ist das auch immer am besten. Wir müssen uns in die Rolle der Hörer versetzen. Ja,
stimmt, und die sind ja praktisch den ganzen Tag halb verhungert.
Ja.
Ja, dann beenden wir die Schnitzelei.
Genau.
Es gibt ein Restaurant in Berlin, das heißt Schnitzelei, oder gab's mal, ist auch wieder. Wer weiß, ob es das noch gibt, keine Ahnung. Wir beenden die Schnitzelei und danken für die Aufmerksamkeit.
Und ihr frittiert euch noch was Schönes. Ciao.
Ist nicht tot.